Fuß von Fuchs. Und genau das sind seine Szenen. Das ist Hebisch! Hebisch! Das ist Hebisch! Und das ist die dritte Liga! Das Trauma von Magdeburg ist besiegt durch Nicolas Hebisch. Da wackelt er, da fällt er fast um. Aber dann bleibt er doch noch stehen und vollendet. 1:0 in Magdeburg in der 40. Und jetzt hier das 3:1 von Nicolas Hebisch.
Keine Angst, keine Angst. Ihr seid im richtigen Format. Nur, dass ihr heute anstelle des üblichen Intros gerade den Live-Kommentar von Eik Gallei für Sport im Osten im Aufstiegsrückspiel bei Kickers Offenbach gehört habt. Und ja, damit hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 337 des Nur der FCM-Podcasts, die euch heute von Marc präsentiert wird. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung, lieber Marc. Und ich hoffe sehr, du hast Verständnis dafür, dass wir deine sonstiges Frage heute nochmal schieben, denn das Intro hat es jetzt schon so ein kleines bisschen verraten. Wir haben uns heute mal wieder eine Sonderfolge vorgenommen. Anlass ist der Umstand, dass die Saison 2014-2015, also die Spielzeit heute vor 10 Jahren, diejenige war, die dem Profifußball den ersten FC Magdeburg geschenkt hat. Und wir hatten uns jetzt hier im Podcast-Team im Sommer schon überlegt, dass wir zu diesem Jubiläum eigentlich gern im Podcast was machen wollen würden. Herausgekommen ist eine kleine Sonderreihe, jeweils in den Länderspielpausen. Ich hoffe auch sehr, dass es wirklich eine Reihe wird. Schauen wir mal, aber auf jeden Fall mit dem Auftakt heute. Und in der Reihe wollen wir gern mit verschiedenen Akteuren von damals auf eben jene Saison nochmal zurückblicken. Und ja, damit begrüße ich jetzt hier erstmal meinen Mitstreiter. Hallo Thomas.
Ja, hallo Alex. Wow, ich war lange nicht so aufgeregt wie heute. Das ist total krass.
Ja, geht mir ähnlich.
Ja, an der Stelle nochmal ganz kurz auch nochmal Dankeschön an vor allem an Beckus, der das Ganze hier auch mitorganisiert hat für uns. Dass das jetzt alles so funktioniert, sag mal, auch zum großen Teil ihm zu verdanken und an der Stelle einfach mal ein kleines Dankeschön und dann kannst du jetzt sehr gerne unsere Gäste vorstellen.
Genau, ich muss ganz kurz noch einflechten, dass Kerstin ein kleines bisschen später zu uns stoßen wird, aber auf jeden Fall heute auch mit dabei ist. Genau, und dann hat es Thomas schon gesagt, wir kommen damit auch direkt schon zu unseren heutigen Gästen und was Thomas auch schon verraten hat, ist auch, was bei mir hier auf dem Zettel steht, wir sind sau aufgeregt. Ihr werdet wahrscheinlich auch gleich verstehen, wieso. Wir freuen uns wirklich riesig und wir fühlen uns wahnsinnig geehrt, dass die beiden uns heute hier ihre Zeit schenken. Naja, und weil man Legenden jetzt nicht groß vorstellen muss, mache ich da jetzt auch gar nicht so viel Federlesen und begrüße zunächst einmal hier den Mann, der 2014, 2015 als Co-Trainer des FCM an der Seitenlinie stand. Ganz herzlich willkommen, Ronny Thielemann.
Hallo und ich grüße alle und schön hier zu sein.
Ja, schön, dass du da bist auf jeden Fall. Richtig, richtig cool. Und ja, ebenfalls ganz herzlich begrüßen möchte ich denjenigen, der als Cheftrainer die Geschicke der Mannschaft damals leitete und den ersten FC Magdeburg zum damals größten sportlichen Erfolg seit dem Mauerfall geführt hat. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen, Jens Hertel.
Ja, hallo. Schönen Dank, dass ich da sein darf. Schöne Grüße in die Runde.
Ja, und schöne Grüße zurück sozusagen. Genau, wir ja, haben, wie gesagt, wir gucken uns mal die Saison 2014, 2015 an, auch ein gutes Stück weit aus eurer Brille oder durch eure Brille, haben natürlich wieder ganz, ganz viele Fragen vorbereitet, bevor wir aber hier schon in Medias Res gehen. Vielleicht noch eine kleine Rahmensetzung, so ein bisschen mit der Frage, wo kam der erste FC Magdeburg eigentlich her, zu dem Zeitpunkt, als ihr sozusagen an der Seitenlinie beide übernommen habt. Wo kamen wir vielleicht als Fanszene auch emotional so ein bisschen her? Da würde ich ja vielleicht einfach mal eine kleine Klammer machen und auch die Hörerinnen und Hörer ein bisschen mit in die Zeit mit reinholen und beginne da mit der oder in der Saison 2011, 2012. Da wurde der FCM nämlich Tabellenletzter in der Regionalliga Nord. Ganz interessant, ein gewisser Ronny Thielemann wurde in der Saison zwischenzeitlich mal Cheftrainer und dann wieder abgelöst. War wirklich eine verrückte Saison, an die wir uns nicht so gerne zurückerinnern. Der FCM steigt am Ende der Spielzeit nur deshalb nicht ab, weil es eine Ligareform gibt. Also das war die Nummer, in der aus 3 Regionalligen dann 5 wurden. Und es ist auch genau die Ligareform, die uns jetzt hier 2011, 2012 den Allerwertesten gerettet hat. Aber letztlich auch mit dafür verantwortlich war, dass wir 2014, 2015 eben diese Aufstiegsspiele gegen Offenbach bestreiten mussten. 2012, 2013 übernimmt dann Andreas Petersen an der Seitenlinie. Es kehrt beim FCM, ja, kann man glaube ich schon so sagen, so eine neue Demut ein. Also der Verein nimmt sich in erster Linie als Regionalligist war und dann als Europapokalsieger. Das war viele, viele Jahre genau andersrum. Also das war schon ein ganz schöner Einschlag da mit dem letzten Tabellenplatz. Die aktive Fanszene, Block U, ruft die Aktion 10.000 aus. Da war das Ziel, nach dieser solchen Saison zu Beginn der Spielzeit 12-13, 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ins Stadion zu locken. Gegen Auerbach gelingt das knapp nicht, aber waren dann immerhin, glaube 9.300. Jetzt werden die jüngeren Hörerinnen und Hörer vielleicht sagen, ja gut, 10.000 Zuschauerinnen ist ja nun kein Eck, da kriegt man ja locker hin. Dazu muss man aber wissen, dass in der Saison davor, in der wir letzter wurden, der Zuschauerschnitt bei 4.063 lag. So, jetzt kann man sich mal ein volles HKS vorstellen und dann überlegt man sich mal, wie viele, also so, wenn da nur 4.000 Leute drin sind, wie sich das wohl angefühlt haben muss. Also man kannte sich da schon persönlich. War auch nicht alles schlecht, am Bierstand ging es ein bisschen schneller, aber auch die Zeit wollen wir nicht zurück. Ja, Andreas Petersen, streitbarer Trainer vielleicht, aber wurde dann beim FCM relativ schnell Publikumsliebling. Ich glaube, hat dann ja mit seiner Art auch irgendwie genau zu der Phase gepasst, in der der FCM war. Es kommen Spieler wie Felix Schiller und Mario Sowislo in den Verein. Im Januar 2013 kommt ja so ein langer Schlags aus Halberstadt, der auf den Namen Christian Beck hört. Was man also, glaube ich, sagen kann, ist, dass, da können wir dann auch gleich nochmal drüber sprechen, dass der Kern der späteren Aufstiegsmannschaft sich hier durchaus schon beginnt zu formen. Der FCM wird dann Sechster in der Liga, holt den Landespokal gegen Halberstadt vor über 13.000 Zuschauern und setzt da auch, ja, damit, glaube ich, auch schon wieder so ein kleines Zeichen in Richtung, ja, sportlicher Erfolg kehrt langsam wieder zurück. 2013, 14 kommen dann unter anderem Nico Hamann, Christopher Handke, Steffen Puttkamer und Lars Fuchs dazu. Was auch passiert ist, dass der damalige Kapitän Marco Kurt suspendiert wird und Mario Sowislo als Kapitän sozusagen nachrückt, aufrückt und dann auch bis zu seinem Karriereende Kapitän bleiben wird. In der Saison 2013-14 gab es lange einen Zweikampf mit der TSG Neustrelitz um den ja, Platz an der Sonne, um den ersten Tabellenplatz, der dann eben zu den Aufstiegsspielen berechtigen würde. Das entscheidende Duell im März geht aber verloren. Genau, der FCM verteidigt dann den Landespokal mit einem 13-0 Auswärtssieg im Süden unseres schönen Bundeslandes, damals glaube ich sogar gegen einen klassenhöheren Gegner, wenn ich das nicht ganz falsch im Kopf habe. Und ja, der Vertrag mit Andreas Petersen wird wegen ja, der fehlenden Fußballlehrerlizenz nicht verlängert. Das war emotional, war schon auch eine Entscheidung, die durchaus emotional diskutiert worden ist, eben aufgrund der auch Verdienste, die Andreas Petersen durchaus um den FCM in dieser Phase, in dieser Zeit hatte. Und es übernimmt Jens Hertel als Cheftrainer zur Saison 2014-2015. Ronny Thielemann wird Co-Trainer. Und an der Stelle beginnt jetzt im Prinzip unsere Reise heute, die enden wird beim Rückspiel in Offenbach und dem Aufstieg in die dritte Liga. Und ja, da platziere ich jetzt direkt mal die erste Frage an Jens und hole unsere Gäste auch endlich mal rein nach dem ewig langen Monolog. Jens, du warst damals bei Rasenballsport Leipzig U19-Trainer, wenn ich das richtig im Kopf habe, bevor du zu uns gekommen bist. Wie kamst du deiner Unterschrift beim FCM?
Ja, also ich glaube, ich muss ein Stückchen weiter ausholen, weil ich damals war so, ich wusste natürlich schon, was mich in Magdeburg erwartet oder was in Magdeburg passieren kann. Ich glaube, wir hatten, wo ich Co-Trainer in Babelsberg war, 2007, 2008, wo es um die Qualifikation für diese eingleisige dritte Liga ging. Ich glaube, unser erstes Auswärtsspiel dann in Magdeburg 1-1. Und da hat man schon gesehen, was da für eine Wucht auch hinter diesem Verein steht. Und 11-12 und 12-13, da war ich ja bei BRK. Und da haben wir auch gegen den ersten FC Magdeburg gespielt. Deswegen war mir natürlich schon bewusst, was das für ein Verein ist. Und dann, ja, ich war bei RB, wir sind Erster geworden, wir sind aufgestiegen in die A-Jugend-Bundesliga. Das war das Ziel war erreicht. Und trotzdem, ja, war es halt so, dass ich glaube, da waren nicht alle so miteinander oder alles hat nicht so, ich glaube, waren alle so zufrieden, wie sie es gerne gewesen wären. Und dann hatte ich die Anfrage halt von Mario Kalnick, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Und dann war das für mich eigentlich relativ schnell klar, dass ich das machen will. Und da hat man sich noch zwei, dreimal getroffen und dann habe ich Ralf Rangnick gefragt, ob er mich aus meinem Vertrag rauslässt. Und ich glaube, auch Mario er war ja mal sein Trainer, einen ganz guten Draht und sie haben das dann irgendwie gut geregelt und somit bin ich dann halt Trainer in Magdeburg geworden.
Das ging ja, also wir hatten vorhin noch mal geguckt, also vorgestellt wurden oder die Information, dass du es werden wirst, war ja schon, lief ja schon recht, also ungewöhnlich zeitig auch, ne? Das war doch irgendwie schon im April oder so, also im April 2014, also schon recht früh. Also nehme ich mal stark an, dass da die Kontaktaufnahme dann auch, ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich noch 2013 schon stattfand,
nee,
oder?
Nee. Das war alles in 2014. Also das, okay. Das ging dann halt alles recht schnell, aber das war nicht so ganz von langer Hand. Ich glaube, weil die auch lange mit Andreas auch überlegt hatten. Ich glaube, die haben auch nach Wegen gesucht, wie sie trotzdem irgendwie das mit der fehlenden Fußballlehrerlizenz, wie sie das, ja, wie sie die Kuh vom Eis kriegen. Das hat dann alles irgendwie nicht funktioniert oder der DFB hat nicht mitgemacht und deswegen war das dann halt auch relativ. Ja, kurzfristig eigentlich, aber eben noch rechtzeitig und das war halt gut. Man konnte eben noch mal viele Spiele eben auch sehen, auch live im Stadion mal sein, einfach auch ein bisschen noch mal einen Eindruck zu kriegen von der aktuellen Mannschaft. Deswegen war das eigentlich für mich ganz gut.
Guter Zeitpunkt, okay. Apropos gute Zeitpunkte, Kerstin ist jetzt auch mit am Start. Hallo, grüß dich, schönen guten Abend.
Hallo. Und Entschuldigung, I'm fashionably late.
Alles gut, wir haben jetzt einfach ganz, ganz frech schon mal angefangen, aber du hast jetzt außer meinem Sermon zum Rahmen und Jens erste Antwort auf die erste Frage noch nichts verpasst, sozusagen. Genau. Dann, genau, Ronny, du warst ja schon im Verein, ne?
Das stimmt.
Als Jens verpflichtet wurde, wie waren das aus deiner Sicht damals und war sofort klar, dass du Co-Trainer wirst? Also wie lief das denn eigentlich dann ab? Wie kamt ihr zusammen?
Also grundsätzlich ist es so, dass ich nach diesem einen Jahr in der ersten Mannschaft, wo ich ja ursprünglich als Co-Trainer von Wolfgang Sandhofer angefangen habe, dann für 3 Monate das übernommen hatte, dann aber auch da wieder quasi abberufen wurde, Detlef Ulrich, der damals Sportdirektor war, das übernommen hat. Also es war halt, wie du schon gesagt hast, ein sehr chaotisches Jahr. Bin ich danach, als Andreas kam, in den Nachwuchs vom FCM gewechselt, habe die U17 für ein Jahr betreut, um danach meinen Vertrag auch zu verlängern und habe dann von Martin Hoffmann, der FCM-Legende, viele Grüße von hier, dann die U19 übernommen bis zur Saison 13/14. Und tatsächlich war es so, dass ich dann auch schon, denke im Frühjahr 14, April hatte ich dann auch mit Mario Kalnick schon auch immer mal ein Gespräch und da fragte er mich so, was hältst du so von Jens Hertel? Und da ich natürlich Jens als sportlichen Gegner schon einige Jahre dann auch kannte, habe ich gesagt, das ist eine absolut, wäre eine gute Wahl und da kriegst du einen fleißigen, akribischen Trainer, der die Qualifikation alle hat, die man benötigt und den Ehrgeiz und den Willen, erfolgreich zu sein. Und dann war das wieder etwas ruhiger und tatsächlich ist es dann so gewesen, dass dann irgendwann, ich denke so 2 Wochen später, wurde das dann veröffentlicht und da habe ich mich dann auch gefreut, dass ich den Austausch mit Mario Kalnick hatte und letzten Endes war es so, dass Jens, das kannst du ja dann nochmal sagen, Jens für sich so eine Art, wie man heutzutage sagen würde, Assessment vorbereitet hat und dass halt einige Co-Trainer zur Auswahl standen und ich unter anderem auch und da gab es dann diese Gespräche über die Co-Trainerstelle.
So, und jetzt drängt sich natürlich sofort die Frage auf, Jens, warum hast du dich für Ronny entschieden?
Ja, genau.
Ja, also es war die Bitte von Mario Kalnick. Er wollte halt nicht unbedingt also noch einen externen Trainer dazu holen. Er hatte also 3 Kandidaten, die unter Vertrag standen. Das waren Danny König, das war Marco Kurt und das war Ronny Thielemann. So, und mit allen dreien habe ich gesprochen und mir auch so ein paar Fragen zurechtgelegt. Und dann ist die Wahl auf Ronny gefallen. Und weil wir eben, wie gesagt, wir kannten uns, wir standen uns ja auch gegenüber, dann halt auch schon in der Regionalliga. Deswegen wusste ich, dass das auch mit ihm funktionieren wird, weil er kannte schon den Verein, er hat eben auch diese negativen Sachen schon durchgehabt und er war in Magdeburg und deswegen war das für mich auch gut. Ja. Dann, du musst ja jetzt auch nicht mehr irgendwie Türen einrennen, die nicht aufgehen. Und weil der andere schon weiß, die Tür geht nicht auf, aber du könntest über die andere probieren. Und das ist immer schon gut, wenn man jemanden hat, der sich, sag ich mal, mit dem Verein oder in dem Verein schon ein bisschen auskennt, wenn man neu dazukommt.
Okay. Thomas, jetzt hast du, jetzt kommen hier so Fragen, die kommen eigentlich sogar in deinen Bereich. Also so Trainingsarbeit, so als Fußballexperte, magst du die kurz
Ja, also,
einflechten?
das ist, glaube ich, auch ganz spannend. Du hast ja dann gesagt, du hast dann Ronny als Co-Trainer dir ausgesucht. Wie ist denn da so die Aufteilung? Also, gab es da eine klare Hierarchie auch in der Trainingsarbeit, oder war das untereinander zwischen euch ganz klar aufgeteilt? Habt ihr ganz klar gesagt, Ronny macht das, ich mach das? Wie ist das gewesen von der Trainingsarbeit her, in der täglichen Arbeit?
Da könnte ich ja vielleicht direkt drauf antworten. Es ist natürlich so, dass immer der Cheftrainer der Chef ist. Das sagt auch schon der Name. Ja, und Jens ist neu in den Verein gekommen. Wir haben uns natürlich persönlich gekannt, aber wir haben noch nicht miteinander gearbeitet. Und so hat natürlich trotzdem auch ein gegenseitiges Kennenlernen stattfinden müssen. Ja, und dass dann irgendwann auch 10 Jahre daraus werden würden, hätte man vielleicht gar nicht so gedacht, aber da wir beide ähnlich sozialisiert sind, hatten wir eigentlich da auch von vornherein das klare Ziel, da auch erfolgreich zusammenzuarbeiten. Und es war klar so, dass Jens immer die Inhalte klar vorgegeben hat und ich dann immer mehr gelernt habe, wie wir es bestmöglich auch umsetzen können. Ich ihn dabei unterstütze auf dem Platz und wir das dann jetzt die letzten Jahre auch meiner Meinung nach schon dann auch mit wenig Worten, ich will nicht sagen bis zur Perfektion, aber sehr, sehr gut dann umsetzen konnten. Und das war aus meiner Sicht die Aufteilung gewesen.
Okay. So, ich gucke jetzt hier mal. Wir haben hier so eine abstrus lange Liste. Also für unsere Verhältnisse sind wir wirklich vorbereitet. Ich schaue gerade mal. Genau. Ich hatte ja vorhin so ein bisschen ausgeführt, und das ist jetzt eine These, aber ich glaube, dass die schon durchaus trägt, dass eben der Kern dieser Mannschaft, die du dann übernommen oder die ihr dann übernommen habt, beide, die dann halt auch ja lange, lange zusammen war, dass da ja schon einige Spieler da waren. Jetzt habe ich mich gefragt, wie wird man Chef von so einer Truppe? Also wie gesagt, Hamann, Schiller, Beck, Sowislo, die waren alle da, hatten auch schon das ein oder andere miteinander durch, hatten auch schon Erfolge gefeiert. Jens, wie packt man das an? Also wie packt man die Mannschaft an und kriegt die hinter sich? So, wie funktioniert sowas?
Naja, das war sicherlich nicht ganz einfach. Ich meine, Andreas hatte eine komplett andere Art als ich, mit so einer Mannschaft umzugehen. Und ich glaube, das war eben doch am Anfang für viele Jungs halt auch nicht ganz so einfach. Das war halt so ein Stück weit, kann man sagen, auch ein bisschen ein Kulturwechsel. Aber für uns ging es halt klar darum, dann halt, sag ich mal, der Mensch oder die Person zählt immer, aber klar geht es halt um Leistung und um das Ziel. Und das war, ich glaube, auch den Jungs bewusst, dass ein Tick gefehlt hat irgendwo in den Jahren davor. Also sie waren halt erfolgreich, ja, aber sie haben das Ziel nicht erreicht. Es war besser als vorher, aber eben nicht so, es war noch nicht das Maximum. Und ich glaube, das hat eine Weile gedauert, aber wo sie verstanden haben, dass das halt nur zusammengeht. Und dann ist es halt auch einfach auch besser geworden. Also es war halt insgesamt halt eine Mannschaft, die dann auch wusste, was sie kann und was sie nicht kann. Und die, ich glaube, so ihr Leben auf den Platz gelassen hat, weil sie das unbedingt wollten dann. Und ich glaube, das ist so das, was wir geschafft haben, so ja, solange es besser geht, ist gut, nicht gut genug, dass sie das dann halt zumindest alles vom Kämpferischen her total implementiert haben und das dann eben doch, ja, am Ende in den Offenbach-Spielen natürlich überragend auf den Platz gebracht haben.
Du hast uns, glaube ich, gerade den überragenden Sendungstitel geliefert. Solange es besser geht, ist gut nicht gut genug. Muss ich mir sofort aufschreiben.
Das
Das
ist
ist, glaube
nicht
ich, auch
von
mal ein
mir,
Tipp.
das ist von Sepp Herberger. Also,
Okay, macht. Okay. Na gut, kann man, also Quellenangabe kann man hier nachhören im Podcast. Ich glaube, für den Titel ist das okay. Genau. Ja. Es war, also Thomas guckt nachher noch ein bisschen so aufs Sportliche, und es ging ja nicht ganz so einfach los. Und manchmal wurde so geschrieben, meine ich mich zu erinnern, naja, Jens Hertel überfordert die Mannschaft. So, will zu viel. War das so?
das Würde ich sogar, ja, also im Rückblick schon. Ich hatte viele Ideen. Ich hatte eigentlich eine klare Idee, wie wir es eben auch dann am Ende umsetzen wollen. Und das waren halt auf Strecke wahrscheinlich auch zu viele Informationen, die dann auf einmal auf die Mannschaft eingeprasselt sind, wo die dann halt auf dem Platz überlegt haben und das nicht im Fleisch und Blut übergegangen ist. Und da mussten wir natürlich dann auch nochmal einen Schritt zurückgehen in bestimmten Bereichen, um die Mannschaft dann eben auch mitzunehmen.
Okay,
Und
Kerstin.
genau, und anschließend daran vielleicht, hattet ihr da das Gefühl, wir hatten im Vorfeld vielleicht nicht genügend Einfluss auf die Kaderplanung, oder gab es da dieses Zutrauen, nein, das Team, was jetzt da ist, wird das sozusagen dann von uns definitiv vermittelt bekommen und das wird mittel- und langfristig erfolgreich sein? Also die Frage nach dem, welche Erfahrung, Entschuldigung, nicht welche Erfahrung, sondern welchen Einfluss auf die Kaderplanung hatte man denn zu diesem Zeitpunkt dann noch?
Na, eigentlich in relativ großen. Also ihr habt es ja schon gesagt, also die Entscheidung war relativ frühzeitig gefallen. Die alte Saison lief noch. Also das war jetzt nicht so, dass wir da gar keinen Einfluss hatten, sondern natürlich hatte der FCM damals natürlich noch mal andere Möglichkeiten. Die waren halt deutlich geringer, als sie jetzt sind. Und da ging natürlich oder geht auch nicht jeder Wunsch in Erfüllung, aber grundsätzlich waren wir mit dem Kader auch zufrieden. Also das war jetzt auch ein Stück weit unser Kader, auch wenn eben viele schon da waren und eben auch ein Stück weit auch von Andreas geprägt waren.
Ja. Und jetzt mal Hand aufs Herz, jetzt könnt ihr es ja erzählen. Als du geholt wurdest, Jens, und als es dann losging mit Ronny und so weiter, stelle ich mir auch so vor, dass man sich ja auch Ziele setzt für die Saison und überlegt, wo es so hingehen kann. War der Aufstieg das Ziel? Oder wie seid ihr in die Vorbereitung, mit welcher Perspektive seid ihr in die Vorbereitung gegangen?
Jetzt kann ja mal Ronny, sonst rede ich ja nur.
Ja, stimmt, hast du recht.
Also tatsächlich hatte ich ja schon auch gesagt, dass wir ähnlich sozialisiert sind und eben auch den Erfolg wollten, unbedingt. Und das Ziel Aufstieg, ich meine mich nicht daran zu erinnern, dass es von vornherein schon so kommuniziert war. Intern haben wir sicherlich darüber gesprochen, dass die Chance durchaus besteht, weil man ja nicht vergessen darf, der Name Regionalliga bezieht sich ja auch darauf, auf die Regionalität. Und wir hatten ja schon auch einige Spieler wie Nico Hamann, wie Felix Schiller, der aus Oberhausen war, wie Marius Sowislo, die schon auch überregional dann zum FCM gekommen sind. Und die auch schon teilweise höherklassig gespielt hatten. Und dementsprechend war schon nach einer Kennenlernphase im tiefsten Kämmerlein hat man schon gehofft, eine gute Rolle spielen zu können, um dann natürlich nicht zu wissen, aufgrund dieser Relegationsregelung, was dann letztlich daraus entstehen könnte.
Ja, verständlich. Weil es ist ja auch, also ich meine, es ist ja, also dass das unsäglich ist, dass Meister nicht direkt aufsteigen können. Ich glaube, da sind wir uns hier alle einig. Und jetzt, naja, greifen wir das Ende so ein bisschen vor. Wir kommen darauf aber auch nochmal zurück. Das ist ja dann schon so, du spielst eine sehr, sehr gute Saison und dann hängt halt eigentlich alles an zwei Spielen. Ja, das ist ja eigentlich wirklich, wirklich verrückt. Also vor dem Hintergrund kann ich das dann schon auch verstehen. Aber ja, auf jeden Fall interessant, dass klar, ne, also dass der Spieler gab, die so ein bisschen, ja.
Also natürlich, das Ziel war klar. Also wir wollten ja, ich meine, wenn du kommst als neuer Trainer, du willst nicht schlechter sein als der vorher da war. Also willst du
Klar.
natürlich gucken, dass du besser bist. Und das Ziel war immer schon klar. Also für mich zumindest im Hinterkopf. So, weil dann wusstest du, was dann halt alles eben passieren kann und was dann eben am Ende ja auch so passiert ist, wie es dann halt gekommen ist. Aber klar, also es ist. Wir haben uns natürlich schwer getan, das jetzt so direkt von Anfang an öffentlich zu postulieren und dann natürlich auch immer, wenn gerade mal ein paar Sachen nicht funktionieren, dann natürlich kriegst du es natürlich schnell um die Ohren gehauen. Aber ich glaube, so intern und auch die Mannschaft, also das haben sie von Anfang an, sie diesen Willen, so irgendwie das zu schaffen, den hatten sie.
Naja, klar, und gerade in Magdeburg, also bin ich völlig bei dir. Ich glaube, wenn ihr das vor der Saison gesagt hättet, unser Ziel ist der Drittliga-Aufstieg, das wäre ganz, ganz schnell ganz, ganz ungemütlich geworden. Es wurde ja ungemütlich genug, kommen wir gleich noch drauf, Stichwort Bautzen und so dann. Aber ja, ich glaube, das weiß ich nicht. Passte aber irgendwie damals auch zur Zeit, wie gesagt, diese Nummer da 2011, 12, die hat schon auch geerdet, glaube ich, auch das Umfeld geerdet, so ein Stück weit. Und war vielleicht auch mit so eine kleine Komponente, die da mit reingespielt hat, dass das dann irgendwie ging. Ich gucke jetzt mal schnell, ohne ihn sehen zu können, zu Thomas. Hast du zur ganzen Frage vor der Saison, bevor es sportlich losging, noch eine Frage?
Nö. Nö, eigentlich
Haben wir
nicht. Nö,
irgendwas
also ich jetzt nicht.
Vergessen? Okay, dann rolle ich den Ball zu Kerstin, weil du hast einen ziemlich coolen Übergang gefunden. Na, okay, cool kann ich nicht sagen. Aber du hast einen Übergang gefunden zum Sportlichen, ne? Hast da mal
Es ist
gegoogelt, habe
ja,
ich gehört.
sozusagen natürlich immer sehr viel einfacher, wenn man zurückblickt und wenn man weiß, dass diese erste Saison von euch in Diensten des FCM, ja, am Ende sich wie ein Märchen angefühlt hat, zumindest für weite Teile der Fans. Trotzdem die Erwartungshaltung, die da auch auf euch gerichtet war, obwohl ihr das damals noch gar nicht wissen konntet, die war schon sehr hoch. Und ich zitiere aus einem nicht ganz unbekannten Blog, nur der FCM, vom 19. April 2014. Eigentlich ist das nämlich alles furchtbar einfach und gar nicht schlimm, sofern der neue Trainer sich an ein ganz simples, aber nachhaltig freudeversprechendes Erfolgsrezept hält. Die Liga dominieren, noch dazu in jedem Spiel attraktiven, schnellen Offensivfußball zelebrieren, Aufstellungen und Wechsel immer in enger Abstimmung mit dem Fanforum vornehmen und am Ende souverän und ungeschlagen in die dritte Liga aufsteigen. In diesem Sinne herzlich willkommen, Jens Hertel, auf eine erfolgreiche Zeit bei den Größten der Welt.
Ja.
Ganz so einfach war es nicht, und ich glaube, damit haben wir die perfekte Brücke gebaut für den nächsten Teil.
Genau, und da liegt der Ball bei Thomas. Wir sind sozusagen jetzt im sportlichen Bereich angekommen. Oder, jetzt haben wir unsere Gäste gar nicht gefragt. Oder habt ihr noch irgendwie was, wo ihr sagt, das war damals in der Vorbereitung rückblickend total wichtig, dass X, Y oder Z passiert ist oder der Spieler noch kam oder so, weil das wirklich rückblickend essentiell war für den Erfolg, den wir dann hatten. Haben wir da irgendwie was noch nicht angesprochen?
Aus meiner Sicht sind wir gut im Plan. Also mir fällt jetzt nichts mehr ein, was davor noch
Ronny?
zu sagen wäre.
Nein, tatsächlich haben wir schon die wichtigen Elemente abgehandelt. Da stimme ich zu.
Sehr gut. Dann schieß los, Thomas. Wird sportlich.
Ja, genau. Dann werden wir mal ein bisschen, gucken wir mal ein bisschen auf die Saison jetzt. Ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz auf die Vorbereitung gucken. Und zwar, also grundsätzlich, es ist ja so, jeder Trainer hat ja grundsätzlich eine Idee, mit der er Fußball spielen will. Und wie war denn deine Idee für den 1. FC Magdeburg grundsätzlich von der Art und Weise zu spielen für diese Saison zu Beginn der Saison? Mit welcher Idee bist du in die Vorbereitung gegangen?
Ja, natürlich aus dem Mix aus diesen Sachen, die ich vorher hatte beim BRK und dann natürlich auch die ich bei RB mit aufgenommen hatte. Wir wollten schon dominanten Fußball spielen, wir wollten sehr aggressiv spielen mit hohem Pressing, mit schnellem Gegenpressing. Ja, und dann natürlich auch mit einer Wucht, die Mannschaft schon hatte, sage ich mal, gerade mit Beckus von drin, der dann halt auch Tore machte mit allen, auch mit Kopf, mit Fuß. Dass wir den halt dann halt füttern und wir dann halt unsere Tore machen. Das war so der Plan.
Gut, für so eine Idee bilde ich mir jetzt einfach mal ein, braucht man ja dann sicherlich auch Spieler, die das Ganze dann auch mittragen. Wer waren denn aus deiner Sicht, also aus deiner Sicht, bevor du gekommen bist, hast dich ja sicherlich dann auch schon mit der Mannschaft beschäftigt und dann auch als du da warst, wer waren denn aus deiner Sicht oder aus eurer beider Sicht sofort, von vornherein sofort Führungsspieler in der Mannschaft? Jetzt mal abgesehen von Marius Suwisu, der dann Kapitän geworden ist, wer war denn da aus eurer Sicht noch in der Beziehung sehr, sehr wichtig für euch?
Ja, da gab's schon ein paar. Also natürlich Marius war ganz klar, das war halt der Frontmann, aber natürlich auch Beckus mit einer anderen Art, Lars Fuchs mit nochmal einer ganz anderen Art, Steffen Puttkamer, Felix Schiller, auch Matthias Tischer. Also es waren halt das, dann kam ja Jan Klinker ja noch dazu. Also es waren schon noch ein paar, die da schon auch wichtig waren. Ja, also das kann man dann schon so sagen. Also es waren mehrere, die dann schon auch, ja, natürlich auch ihre eigenen Ideen hatten. Ja.
Gab es dann im Laufe der Saison noch Spieler, die sich da so ein bisschen rauskristallisiert haben, die ihr vorher gar nicht so auf dem Schirm hattet für euch in der Beziehung?
Ja, Nils Butzen hat eine tolle Entwicklung genommen in dem ersten Jahr. Also war ja zum Anfang nicht oder hat ja dann auch in dem Jahr bei Andreas nicht so viel gespielt, das Jahr davor, und hat das dann bei uns halt, hat sich da halt festgebissen auf der Position.
Ja, okay.
Ja, tatsächlich ist es ja wirklich so, dass ja immer so diese genannten Spieler, die dann auch schon den Kern dieser Mannschaft ausgemacht haben, dann einfach auch häufiger genannt werden. Ja, aber ich für mich persönlich muss schon auch sagen, gerade Beckus war ja ein laufstarker Spieler, Marius war ein sehr laufstarker Spieler, aber gerade Lafuchs, der halt aus einer reinen Ballbesitzüberzeugung kam, wie er sich dann auch diesen neuen Ding dann angenommen hat, obwohl es ihm teilweise nicht so leicht gefallen ist, das war für mich schon beeindruckend. Und das hat mir persönlich auch gezeigt, dass die Jungs ja auch bereit sind, andere Dinge anzunehmen. Und das ist ja immer, denke ich, das Entscheidende, dass man sich einfach auf den Gegenüber einlässt, dass man dem Trainerteam Vertrauen schenkt und eben auch merkt, und das wird sicherlich dann auch ein Teil der weiteren Folge sein, dass es funktionieren kann. Ja. Aber da gab es schon auch viele andere Jungs, die wir jetzt vielleicht auch nicht alle namentlich erwähnen können, die aber in dieses Gesamtkonstrukt richtig gut reingepasst haben, ja, und die eben auch ihren Anteil an diesen Dingen hatten. Und das war zum Beispiel auch in Marcel Schlosser und auch in Sven Reimann, und ja, da
Klar.
gibt's, man könnte den gesamten Kader eigentlich erwähnen, weil
Nicolas
alle,
Sebisch, Niklas Brandt, also
genau,
da fallen viele ein.
genau, ja, und weil da eben auch die Jungs sich alle in diesem Dienst mit allen Widrigkeiten, die es vielleicht hier und da auch mal gab, dann schon auch irgendwann dann nicht zu Beginn vielleicht, glaube ich, aber im Laufe der Saison diesem Ziel alles unterworfen haben.
Ja, das ist auch ein Eindruck, den hatte man dann im Stadion dann irgendwann definitiv auch, ja, genau. Dann noch eine Sache vielleicht dazu noch, und dann gucken wir mal so ein bisschen auf die Spiele und auf die Verläufe so ein bisschen, also jetzt nicht im Detail. Es gab ja dann auch die Entscheidung, im Laufe der Saison den Torwart zu wechseln. Ich glaube, Matthias Tischer startete ja als Torwart und ihr habt dann irgendwann entschieden, relativ schnell, glaube ich auch, noch in der Hinrunde, dass dann Jan Klinker die neue Nummer 1 wird. Da habe ich zwei Fragen dazu. Die erste Frage ist, wie schwer ist das? Und die zweite Frage ist, wie schwer ist das vor dem Hintergrund, dass Matthias Tischer ja auch als Magdeburger Urgestein dann im Kader stand und das sicherlich auch nach außen eine Entscheidung war, die man erstmal in Anführungsstrichen verkaufen muss?
Ja, Torwartentscheidungen sind immer schwierig. Wir hatten natürlich auch keinen richtigen festen Torwarttrainer. Normalerweise ist man dann mit dem eigentlich relativ eng im Austausch, gerade wenn man so eine Sache macht. Also die macht man nicht ohne Torwarttrainer, der ja mit den Jungs ganz eng zusammen ist. Wir hatten, ich glaube, damals bloß zweimal die Woche ist ein Torwarttrainer gekommen. Wir haben ja dann auch händeringend gesucht. Also wir waren ja nur zu zweit. Aber dann hast du jetzt manchmal trotzdem irgendwie hast du das Gefühl, du musst Dinge manchmal verändern. Also das kann man jetzt auch nicht beschreiben. Das hat man dann so im Bauch oder so. Man guckt sich das an und sagt, nee, das jetzt musst du mal irgendwas verändern. Und das war dann halt so das Gefühl, dass wir das tun mussten. Ich meine, Jan Klinker hat ja auch eine Menge Erfahrung gehabt. Der ist ja auch eigentlich nicht zu uns gekommen, dass er jetzt hier als Nummer zwei auf der Bank sitzt. Aber er hat es halt zum Anfang nicht so geschafft, und deswegen ja, war dann aber der Zeitpunkt gekommen, wo wir gedacht haben, wir müssen das jetzt machen. Egal wie dann halt, was uns dann ringsrum erwartet von den Fans, denn darauf können wir am Ende ja
Ja,
keine Rücksicht nehmen. Wenn wir das
genau.
Gefühl haben, das ist die richtige Entscheidung, dann müssen wir sie eigentlich auch fällen.
Okay, dann gucken wir mal so ein bisschen auf die Saison und auf den Verlauf. Ich habe das jetzt so ein bisschen geteilt. Die ersten 4 Spiele, die liefen eigentlich ganz gut. Also es ging los zu Hause gegen Union, das hat man 3-2 gegen die zweite von Union, das konnte man 3-2 siegreich gestalten. Dann gab es in Halberstadt eine 2-4 Niederlage. Ja, dann gab es ein 1-0 zu Hause gegen Babelsberg. Dann gab es ein 2-2 in Plauen am 4. Spieltag. Das wurde dann im Nachhinein annulliert. Da auch nochmal, die Frage stelle ich ein bisschen, stelle ich gleich. Hat das im Laufe der Saison eine Rolle gespielt? Ist das Thema für einen dann in der Situation? Weil es schwebte ja lange dieses Thema, dieses Damoklesschwert, dass die halt rausgenommen werden aus den Wertungen. Spielt das in irgendeiner Art und Weise eine Rolle? Beschäftigt man sich damit oder blendet man das komplett aus?
Also ich habe das komplett ausgeblendet. Das war für mich, Blauen war für mich kein Thema. Also das mit der mit der Erwertung. Das sind Sachen, die können wir ja eh nicht beeinflussen. Die musst du dann so nehmen, wie sie sind. Und wenn du keinen Einfluss drauf hast, hast du auch keine Energie drauf verschwenden.
So, dann hat man zu Hause gegen Meuselwitz 3 zu 0 gewonnen und verlor dann am sechsten Spieltag in Zwickau 0 zu 1. Die Situation war dann zu dem Zeitpunkt nach 6 Spielen, war man Tabellenvierter mit 9 Punkten. Man hatte 3 Punkte Rückstand auf Zwickau bei 9 zu 6 Toren. So, dann kam ein 1-1 in Nordhausen, nee, zu Hause in Nordhausen, dann haben wir beim BRK verloren und jetzt kommt so diese Phase, wo es dann nicht mehr so lief. In Auerbach 1 zu 2 verloren und dann zu Hause gegen Neustrelitz 1 zu 2 verloren. Da war die Situation dann, es ist jetzt alles mit Plauen rausgerechnet, Tabellenzwölfter, 10 Punkte, 11 Punkte Rückstand auf Zwickau. Und es gab ja, wenn ich mich da recht erinnere, Alex, verbessere mich, wenn es nicht so war, aber ich bin der Meinung, es gab ja dann bei diesem Spiel gegen Neustrelitz dann tatsächlich auch die ersten Härtel-Rausrufe.
Gab es, ja, gab es definitiv.
Auch da, wie geht man da als Trainer und auch als Co-Trainer mit um, wenn man sowas hört? Ist das auch da wieder, ja, die Frage wiederholt sich, aber mir fällt nichts Besseres ein. Beschäftigt einen das oder kann man das oder blendet man das auch aus und sagt, nee, ich bin von meiner Arbeit überzeugt? Weil es kam ja dann die ganz klare Ansage auch von Mario Kalnick. Ich bin der Meinung, es war ein Fanprojekt, wo er ganz klar gesagt hat, bevor hier der Trainer geht, gehen hier Spieler. Ich kann mich gerade noch sehr, sehr gut daran erinnern. Also auch da, erste Frage, dieses Thema im Stadion, inwieweit beschäftigt einen das und dann dazu anschließend, wie wichtig war dann die klare Ansage von Mario Kalnick in der Beziehung?
Also, jeder, der da sagt, das beschäftigt ihn nicht, der lügt. Ich glaube, das beschäftigt jeden. Das macht irgendwas. Man fühlt sich nicht gut, wenn man Spiele verliert. Dann noch, wenn die Öffentlichkeit dann noch da ist, bei so einem Verein wie Magdeburg ist ganz klar, das will man nicht unbedingt haben, wenn es nicht sein muss. So, und die andere Sache war extrem wichtig. Also ich glaube, wir haben uns auch nochmal da mit Mario zusammengesetzt. Ich meine, es war auch seine Entscheidung, das Projekt eben da zu verändern in Magdeburg, mich zu holen. Und da war es wichtig, dass er eben auch nicht beim ersten Gegenwind dann umfällt. Und ich glaube, da haben wir uns auch nochmal zusammengesetzt. Und ich glaube, das war auch der Punkt, wo wir dann halt nochmal ein paar Sachen angepasst haben, wo wir es nochmal so reduziert haben mit den Anforderungen, was wichtig ist für mich, wo ich sage, wenn das alles nicht mehr da wäre, dann würde es mit mir nicht mehr gehen. Und das haben wir dann eigentlich auch nochmal so komplett auch mit der Mannschaft committed. Also da gab es dann halt nochmal viele Gespräche, viele ja, Diskussionen hin und her. Und wir sind halt auch oder ich ein Stück zurückgegangen von dem, was ich eigentlich wollte. Und das war, glaube ich, extrem wichtig, dass da Mario Kalnick eben auch da eben, ja, so eine Äußerung auch gemacht hat. Auch da war es auch in der Kabine dann halt auch klar, dass da niemand zu ihm gehen braucht und sich über mich beschweren kann.
Genau. Wie ist das Ronny, wie ist das für jemanden wie dich dann in deiner Funktion als Co-Trainer? Wie nimmst du sowas wahr dann in so einer Situation?
Ja, die Situation an sich, die war unangenehm. Ja, mit diesen Niederlagen. Es war ja dann tatsächlich das dritte Spiel, was wir in Folge verloren hatten. Und wir haben jeden Tag unglaublich viel Zeit aufgewendet, um das eben nicht so geschehen zu lassen. Und da muss ich Jens komplett recht geben. Also eine wichtige Position in dem Moment hat dann schon auch Kalle eingenommen, weil er eben auch gesagt hatte, wir wollten diese Veränderung auf der Trainerposition. Und wir wollen diese Art von Fußball, das war auch klar so gewollt. Und deswegen war das nach meinem Empfinden ein sehr wichtiger Punkt, dass Mario uns da komplett oder in erster Linie Jens und mir natürlich dann auch den Rücken gestärkt hat. Und das hat mir dann auch nochmal bei diesem Treffen, welches wir dann auch bei Mario zu Hause hatten, auch nochmal ein gutes Gefühl gegeben, ja, dass wir uns da absolut aufeinander verlassen können. Und wie es Jens schon gesagt hat, wir haben dann noch ein paar Sachen dann nochmal verschriftlicht für die Mannschaft dann zugänglicher gemacht, was einfach unverhandelbar ist an der Art und Weise. Und letztlich denke ich auch, dass die Aussage von Mario dann schon auch für die, ich will jetzt nicht sagen Ruhe, aber schon für die vielleicht doch auch Ruhe im Umfeld dann gesorgt hat. Und das hatte mir dann nach diesen unschönen Tagen dann schon auch wieder ein Gefühl der Zuversicht gegeben.
Ja, und dann gab es ja, ich glaube, besser kann man sich das als Trainer auch gar nicht wünschen. Dann gab es ja diesen Knall in Bautzen. Ist ja genau, also die Dinge, die da angesprochen wurden, die man dann verändert hat, was Jens gerade angesprochen hat, ein Stück weit, die haben dann auch ergebnistechnisch gefruchtet. Ich meine, 6-0 in Bautzen, das war natürlich dann schon ein Brett, also ein ziemlich sehr, sehr frühes Eigentor. Dann Steffen Puttkamer, zweimal Beckus und zweimal Marius Subisl haben dann die Tore geschossen.
Vier Standards insgesamt
Vier
von sechs Toren.
Standards, ja krass. Und vier Standards. Ah ja, okay, in einem Spiel, krass.
Ja, gab's mal, Thomas, gab's mal.
und
Ja.
ja, und das mit, also das war natürlich ein ganz schöner Knall. Und ich glaube, danach kam ja dann dieses, und da möchte ich auch ganz kurz nochmal drüber sprechen, weil da habe ich auch nochmal zwei Fragen dazu. Dann gab es ja dieses Pokalspiel gegen Leverkusen. Man gerät dort in diesem Spiel. Also man ist klar, man ist als Viertligist natürlich dort krasser Außenseiter, keine Frage. Dann geht man in dieses Spiel, gerät früh in Rückstand, ich glaube, Çalhanoğlu mit so einem Schuss aus 30 Metern, der da abgefälscht war oder so. Dann macht Nico Hamann, glaube ich, kurz vor Schluss den Ausgleich. Ja, und dann in der Verlängerung packt Niki Brandt da diesen Hammer aus. Also wo wir uns im Stadion, glaube ich, alle angeguckt haben, was ist denn gerade hier los? Dann
Ja,
führst du
ja.
2-1 gegen Leverkusen und dann machen die da kurz vor Schluss der Grieche, ich komme mit Papadopoulos, macht dort das 2 zu
Genau.
2 und dann geht es ins Elfmeterschießen. Und da hält Jan Glinker 2 Elfmeter. Und normalerweise kann man eigentlich sagen, bei 2 gehaltenen Elfmetern bist du eigentlich durch. Was ist euch, also ich würde von euch gerne mal wissen, wie lief so, muss jetzt nicht ausschweifen werden, wie lief so dieses Spiel für euch ab? Ist man dann. Überwiegt dann trotzdem im ersten Moment der Stolz über die wirklich sehr gute Leistung? Oder ist man tatsächlich auch im ersten Moment erstmal enttäuscht, dass man dort im Elfmeterschießen dann gegen den Bundesligisten rausgeflogen ist? Und wie habt ihr dieses Spiel eigentlich wahrgenommen? Wie auf der Bank, wie lief das für euch so?
Natürlich
Also
ist
für
mein
mich war,
Mach.
ich würde nur ganz kurz auf eine Sache eingehen wollen. Für mich war natürlich mega Enttäuschung dann, wie es am Ende gelaufen ist. Aber was für mich ein wichtiger Punkt war, war, als der Niki in der Nachspielzeit diesen Schuss ausgepackt hat und man, glaube ich, das erste Mal seit vielen Jahren erlebt hat, wie dieses Stadion explodieren kann. Und das war schon ein unfassbares Gefühl. Und hat uns alle irgendwo so in so eine Parallelwelt versetzt, sage ich mal. Ja, und tatsächlich war ich persönlich auch überzeugt, dass nach den zwei gehaltenen Elfmetern wir das schaffen können. Aber letztlich ist es anders gekommen und dann war natürlich für mich eine Leere da, wenngleich ich dann für mich festgestellt habe, du musst pragmatisch nach vorn schauen und musst dich halt auf die nächsten Spiele fokussieren. Und es hat einfach auch gezeigt, zu was wir schon auch in der Lage sind, auch in solchen besonderen Spielen und welche Mentalität eben auch in dieser Mannschaft trotzdem steckt.
Ja, also klar, also wir waren natürlich total enttäuscht, weil das wäre natürlich auch für einen Verein, für die Jungs, diese Atmosphäre. Ronny hat schon gesagt, das Stadion ist explodiert nach Niki seinem Tor. Wenn du das halt hättest mitnehmen können, auch ich glaube, wir haben dann 3 Tage später gegen Jena gespielt, dann wäre das natürlich, ist das immer viel einfacher mit so einem Sieg im Rücken. Du hast Verlängerung gespielt, das Spiel hat enorm viel Kraft gekostet. Wir haben es geschafft, dann so ein bisschen Leverkusen, sag ich mal, so auf unser Niveau runter zu ziehen, sage ich mal so, jetzt als Erstligist, dass sie gar nicht in ihr Spiel kamen, was sie eigentlich spielen können und wollten. Und wir haben sie da so ein bisschen richtig am richtigen Zipfel erwischt. Und es hat dann aber nicht gereicht. Aber ich sage trotzdem, im Nachgang hat uns das Spiel sehr, sehr viel eben gegeben. Wir haben ja in den Pokalspielen das erste Mal gegen Augsburg in diesem 3-4-3 und dann haben wir das halt auch dann haben wir das gegen Leverkusen gespielt. Und wir haben es bis dahin in der Liga nicht gespielt. Da haben wir immer mit Viererkette gespielt. Aber weil dann die Abläufe so drin waren, haben wir gesagt, dann auch gerade weil das Spiel Jena so kurz danach war, lassen das jetzt dabei, dass die Abläufe waren gut und die Mannschaft hat sich darin wohlgefühlt. Und ich glaube, das war auch nochmal dann halt so ein wichtiger Schritt. Das haben wir dann, glaube ich, bis zum Ende der Saison, bis nur situativ mal immer mal was umgestellt. Aber grundsätzlich sind wir dann dabei geblieben und Und das hat uns auch ein Stückchen, sag ich mal, auch die Stärken der gesamten Mannschaft noch mal ein bisschen mehr rausgehoben und die paar Schwächen, die wir dann vielleicht auch hatten, kaschiert. Also das war das Spiel für mich, Leverkusen, auch in dieser Hinsicht dann. Wir haben es ja dann auch die Woche drauf oder an dem Wochenende dann Jena zu Hause 3-0 geschlagen und das auch relativ souverän. Und von der Seite war das für uns eben auch wichtig, nochmal auch in Bezug der Grundordnung, weil das ja auch immer wichtig ist, dass sich eine Mannschaft in der Positionierung, wie sie eben auf dem Feld ist, eben wohlfühlt und dann eben auch alle Stärken da sind, die man braucht und Schwächen vielleicht irgendwo kaschiert werden.
Das ist ganz spannend, was du gerade ansprichst. Was gab denn da konkret den Ausschlag? War das eher aus dem Bauch heraus oder war das schon auch eine Geschichte? Naja, wir wollen jetzt Leverkusen dann eher im 3-4-3 eben bespielen. Und also ist das taktischer Natur gewesen, dass man gesagt hat, wir wollen so gegen Leverkusen ins Spiel gehen? Oder war das schon auch aus dem Bauch heraus so eine Mensch, ein 3-4-3 könnte der Mannschaft vielleicht auch helfen, andere Abläufe oder bessere Abläufe zu haben? Was geht da, also was ist da vorher so, also was entscheidet da dann dazu?
Naja, dass wir, ja, wir hatten zwar mit Fuchser so ein bisschen einen klassischen Spielmacher, aber der ist halt schon auch jemand, der sich eben auch gerne auf Außen wohlgefühlt hat, den man eben auch gut und in dieser vorderen Position hat hätte spielen lassen können. Ich weiß gar nicht, ob er in dem Spiel gespielt hat. Da hat er, glaube ich, auch Sivkes gespielt, ha, gegen Leverkusen, hat er nicht.
Ja,
Das
dann.
Tor, das, der hat doch das Tor gemacht, oder? Den Ausgleich. Und so,
Ja,
also da hat es halt
ja.
so ein paar Sachen. Wir hatten eben so da im Kreativen hatten wir jetzt nicht so viele Spieler. Und das hilft dir natürlich, wenn du dann halt so auf der Außen so ein paar Jungs RA mit Tempo oder mit ein bisschen Kreativität, die dann so in Halbräume kommen. Und dann ist es halt auch für Nico Hamann ganz gut gewesen, wenn er noch direkt eine Absicherung von dem linken Innenverteidiger hatte. Der Weg ist dann kürzer, als wenn es von dem zentralen linken Innenverteidiger kommt. Und wir haben ja auch gesagt, schon zu dem Augsburg-Spiel, wir brauchen damals René Lange und Nico Hamann, weil das waren unsere Standardschützen. Die haben halt richtig gute Bälle eben auch gespielt. Die wollen wir auf dem Platz haben, aber die waren halt nicht die schnellsten. Und dann hast du halt vor, wie kannst du das managen? Da haben wir gesagt, okay. Wenn wir den aber direkt dahinter, dann haben wir Felix Schiller und Christopher Handke, so haben wir dann halt auf die Seiten dann gestellt, glaube ich. Und da hat das dann halt funktioniert. Da haben wir das erste Mal, da haben wir gesagt, ach, in der Liga müssen wir dominant spielen, da können wir so nicht spielen, da geht uns was verloren. Aber dann haben wir das nach dem Leverkusen-Spiel, haben wir das dann für uns so entschieden, dass wir das eben jetzt auch in der Liga durchziehen. Und das war, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, um dann halt auch so erfolgreich durchzuziehen.
Und dann noch eine Frage nochmal zum Pokalspiel und dann gehen wir weiter.
Ich würde dann noch eine Frage dazwischen
Ja.
anmelden, bevor es weitergeht, aber
Achso,
mach erstmal die
genau,
Frage.
und
Genau.
zwar Thema Elfmeterschießen. Wie ist denn das als Trainer, wenn man da steht und dann sind vielleicht auch Spieler da, die, also das weiß man, da gibt es Spieler, die sagen, ja klar, gib mir den Ball, ich hau den rein und dann gibt es ja so Spieler, die dann eher sagen, ah, ich traue mich nicht so. Die fünf Schützen. Haben die sich selber festgelegt oder hast du da auch was oder habt ihr da in eurem, als Team dann auch gesagt, der muss auf jeden Fall schießen? Wie ist das da? Wie läuft sowas ab?
Die Frage, die gebe ich an Ronny weiter.
Ja, also tatsächlich ist es so, dass ja häufig bei Pokalspielen muss man ja irgendwo damit rechnen, dass es zu so einer Situation kommen kann. Und da natürlich der Cheftrainer dann auch im Spiel total unter Strom steht, habe ich mir schon auch Gedanken gemacht, welche Jungs sind dazu jetzt in der Lage? Und da hast du halt immer so ein paar im Kopf gehabt. Nico Hamann war halt der sicherste Schütze von uns, der muss schießen. Und dann hat man schon noch den einen oder anderen im Kopf, wo man sich sagt, okay, Tagesform, der hat ein gutes Spiel gemacht, ja. Und hat man dann Jungs nochmal in die Augen geschaut, gerade danach. Und da war eigentlich schon auch klar, mehr oder weniger, wer dann zu den Elf an den Elfmeter rangeht. Ja, und ich hatte oder wir hatten totales Vertrauen an die Jungs, ja. Und es hat dann letztlich nicht sollen sein, weil das schon dann eben auch, wer das mal selbst erlebt hat, schon ein unfassbarer Druck ist, wenn man alleine vor diesem dann doch relativ kleinen Tor steht mit dem riesigen Torwart drin. Und da haben wir es dann leider nicht umsetzen können, um da den Deckel drauf zu machen.
Alex.
Genau. Ja, also ich nutze die Chance, meine Frage zu fragen, die mich schon lange beschäftigt. Geht um das Thema unterklassiger Verein und DFB-Pokal. Ihr hattet ja vorhin gesagt, es gab diese Idee und auch den Willen in der Mannschaft, diesen Aufstieg zu ziehen. Also das war sozusagen das übergreifende Ziel. Was ich mich frage, und da würde mich sehr eure Einschätzung als Trainer interessieren, wie bewertet man denn als Cheftrainer oder als Trainer dann sozusagen das Thema DFB-Pokal? Also mal also gesetzt im Fall, du kommst in Leverkusen gegen Leverkusen weiter, dann hast du halt ein zusätzliches Spiel wieder, was ja sozusagen dann auch nochmal auf wahrscheinlich Abläufe, Trainingssteuerung und so weiter einzahlt und so. Ich frage mich halt, ist das dann aus eurer Perspektive so eine Sache, die dann eher nervig ist, weil du sozusagen aus dem, naja, aus deinem Ligatrott irgendwie rauskommst, oder ist das eher irgendwie cool, weil du vielleicht nochmal was probieren kannst, weil du vielleicht nochmal Anreize kriegst? Also wie blickt ihr auf sowas dann?
Das sind Geschenke, diese Spiele. Für eine Viertligamannschaft, okay. DFB-Pokalspiel, da nimmst du jedes mit und wie immer, du hast immer ein Heimspiel. Also du musst nicht reisen, du hast jetzt nicht so super mega Stress, wie jetzt, wenn du jetzt noch irgendwo mit dem Bus irgendwo 800 Kilometer fahren musst und dann wie jetzt in Rostock und dann irgendwie wieder zurückkommen musst. Oder das ist da jetzt, wie gesagt, da hätten wir jedes Spiel gerne mehr mitgenommen. Das hat nicht sein.
Alles klar.
Okay. Das sehe ich übrigens genauso. Das waren absolute Bonusspiele. Du konntest dich deutschlandweit dann auch präsentieren bei den DFB-Pokal-Übertragungen, hast dich mit teilweise den besten Mannschaften von Deutschland messen können. Und es war natürlich auch für die Sportstadt Magdeburg dann schon auch ein Highlight. Das muss man ja auch ganz klar so sagen. Dann eben so eine Top-Bundesliga-Mannschaft im Stadion zu haben. Und auch da wieder hat man eben gesehen, welche Stimmung da entstehen kann. Und das war für mich eben auch ein wichtiger Punkt. Und dass wir es dann in vielen dieser Spiele geschafft haben, den Gegner, wie Jens auch schon gesagt hat, entweder A, auf unser Niveau runterzuziehen oder aber eben diese 2-3%, die der oberklassige, höherklassige Gegner vielleicht uns unterschätzt hat, zu nutzen, um unsere Stärken dann eben in die Waagschale zu werfen.
Okay. Alles klar. Zurück zu dir, Thomas.
Ja, genau. Also Jens hat schon gesagt, es gab ja dann auch ein sehr souveränes 3-0 gegen Jena. Dann gewann man beim BFC noch mit 1-0, Hertha 2 hat man zu Hause 2-1 geschlagen und dann gab es am letzten Spieltag der Hinrunde bei Viktoria in Berlin auch ein 1-0. Das heißt also, man ist tatsächlich nach diesem Neustrelitz-Spiel und den Sachen, die Jens und er schon angesprochen hat, ist man dann tatsächlich, wenn man das Leverkusen-Spiel jetzt mal rausnimmt, hat man nur noch gewonnen. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 5 Siege bei einer Tordifferenz von 13-1. Ich meine, das ist schon saustark. Also man ist dann auch mit ordentlich, glaube ich, auch mit ordentlich Selbstvertrauen dann auch in die Rückrunde gegangen. Man war dann Tabellendritter nach der Hinrunde mit 25 Punkten, hatte minus 4 auf Zwickau. Bei insgesamt 26-15 Toren. Wie wichtig war das im Blick auf die Vorbereitung dann für die Rückrunde, dass man dann doch bis zum 15. Spieltag den Rückstand auf Zwickau zumindest wieder auf 4 Punkte verkürzen konnte? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es in so einer Situation auch nicht einfach ist, immer der Gejagte zu sein und in dem Sinne vorlegen zu müssen, dass man zwingend gewinnen muss, um überhaupt wieder ranzukommen. Spielt das eine Rolle auch in der täglichen Arbeit oder ist das auch alles eigentlich egal?
Ja gut, also, das hatten wir ja nicht direkt in der Hand. Also da hat ja dann auch Zwickau mitgespielt. Aber wir haben halt unsere Hausaufgaben gemacht und das war dann erstmal wichtiger für uns. So mal so, nach wenn du aus der Phase kommst, das war nochmal ein Zusatzgeschenk, dass die halt auch dann Punkte gelassen haben für uns und wir dann halt auf einmal nochmal wieder auch in Schlagdistanz ran waren. Aber grundsätzlich war es erstmal wichtig, den eigenen Weg zu gehen und die eigenen Überzeugungen zu sehen, dass die eben greifen. Das war eben extrem wichtig. Und für die Mannschaft war es, glaube ich, nochmal ein Push. Ich denke, wir hatten eine überragende Vorbereitung dann halt in Spanien da, diese Woche, die wir da hatten im Trainingslager. Super Bedingungen. Und ich glaube, da ist die Mannschaft auch nochmal ein bisschen auch noch enger zusammengerückt, nach dem, was wir dann halt auch schon in der Hinrunde alles erlebt haben. Und es war auch ein wichtiges Puzzlestein für was dann eben danach kam.
Genau, da würde ich
mal, ich würde sogar so weit gehen, wenn ich das kurz ergänzen dürfte.
Natürlich.
Da war für mich das letzte Spiel der Hinrunde bei Viktoria Berlin, war dann eigentlich auch nochmal so ein Aha-Effekt, weil ich kann mich noch heute dran erinnern, ich habe selten so gefroren, weil es so kalt war. Es waren keine Zuschauer dort. Ja, es war eigentlich kein so gutes Spiel, weil Victoria hat es ganz gut gemacht. Es war fast gefrorener Boden und letztlich gewinnen wir dieses Spiel durch einen Eckball, den Marius Sowieslo ins Tor köpft, was eigentlich so am Ende so die Geschichte der Saison auch so sein könnte, weil wir eben dann sehr, sehr viele Tore aus Standardsituationen erzielt haben. Und da war, ist man dann auch nochmal, ich weiß noch, wie wir von Berlin zurückgefahren sind, mit einem extrem guten Gefühl dann eben auch nach Magdeburg zurückgefahren, um in diese Winterpause zu gehen. Das war, ist so meine persönliche Erfahrung, die ich dann auch mit diesem letzten Regionalliga-Punktspiel der Saison Hinrunde verbinde.
Wie viel kann man in so einer Wintervorbereitung, die ja jetzt nicht im Vergleich zu einer Sommervorbereitung ja dann doch relativ kurz ist, wie viel kann
Die
man,
war lang.
die war lang?
Das waren, glaube ich, sie, die waren, glaube ich, knapp 7 Wochen.
Ah ja,
Das,
okay.
wir haben ja relativ spät angefangen.
Ach so,
Wir haben dann gegen Halber, oder? Was hatten wir dann Halberstadt oder wie ging das dann weiter?
erste Spiel war dann
Ja.
Union 2 wieder.
Union 2.
Ach so, Kunstrasen, ne? War das.
Aber oder war nee, Union war noch im Dezember gewesen.
Ach so, das war
Eben.
noch. Ah, okay.
Genau, das war noch im
Genau.
Dezember. Da haben wir in der
Aber
alten Försterei gespielt, da waren aber
genau,
neue
stimmt.
EM-Fans.
Genau, das stimmt. Das war, nachdem mein Vater gestorben war. Das stimmt, das war das Spiel
Genau.
danach.
Also war die Vorbereitung dann aufgrund der 7 Wochen, konnte man dann auch schon sehr, sehr viel machen auch. Also, also war das nicht, glaube ich, komplett 7 Wochen, aber das konnte man dann schon auch inhaltlich sehr, sehr viel machen dann in der Phase.
Ja, absolut. Und ich glaube, dann das Halberstadt-Spiel, ich glaube, das war wie, als wenn du dann so eine Pferdebox aufmachst, wenn die rennen. Also, die wollten unbedingt auf den Platz. Ich glaube, das ist so ein intensives Spiel, die haben wir, also, ich glaube, dann richtig aus dem Stadion geschossen. Also, die wussten ja
4-0, ja.
nicht, also, es war halt, da waren die richtig griffig, die Jungs, und wollten endlich, waren so froh, dass es endlich losging. Und sie nicht mehr nur trainieren müssen und Freundschaftsspiele machen, sondern halt um Punkte spielen können.
Genau, und dann gab es ja das Spiel in Babelsberg, was für mich auch auch eins der Schlüsselspiele war, weil man das ja dann auch relativ spät, glaube ich, durch ein Tor von Nicolas Hebisch dann mit 2:1 gewinnen konnte. Das war auch so ein bisschen Flipper-Tor, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber der Ball war halt drin und ich glaube, das war auch nochmal so ein, weil ich habe dann mal geguckt, wenn man jetzt auf die nächsten Spiele guckt, da gab es dann einen Haufen Spiele erstmal auch keine Gegentore mehr. Also das war dann schon, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Wenn man da eben auch gesehen hat, Mensch, diese schweren Spiele, die ziehen wir dann eben auch. Dann gab es dieses 5-0 in Plauen. Gut, das war dann nachher für die Tabelle nicht mehr wichtig. Aber ich glaube auch trotzdem, für Selbstvertrauen glaube ich auch, dann trotzdem auch solche Spiele wichtig, oder? Also wenn man dann so einen Gegner auch mit 5-0 dann beherrscht und die aus dem Stadion knallt, ich glaube, das ist dann auch für die Mannschaft selbst auch nochmal ein gutes Zeichen, oder ist so ein Spiel
Ja,
dann nicht mehr zur Umgabe?
die Mannschaft spürt das und die nehmen die Euphorie mit, die dann halt auch im Stadion ist und die Gegner sehen es natürlich auch. Also und das macht ja auch was mit dem Gegner, wenn du jetzt keine Luft dran lässt, wenn du deine Dinger ziehst, einmal souverän und dann halt auch mal so diese dreckigen Spiele, wie eben jetzt bei Victoria dieses 1-0 oder dann halt gegen Babelsberg dieses 2-1, wo es dann halt schon noch enge Spiele waren.
Genau, dann gab es ja dann ein 4:0 in Meuselwitz und dann waren wir nach 20 Spielen Tabellenzweiter mit 37 Punkten, mit 2 Punkten Abstand auf Zwickau. Ja, und dann spielte man in Zwickau 0:0. Das heißt, Zwickau konnte
Nee,
dann.
zu Hause,
Ah,
zu Hause, zu
Entschuldigung, meine ich
Hause.
doch, ja, na klar, zu Hause. 0:0 und konnte da erstmal, ja, kam erstmal so an Zwickau nicht ran. In der Rückbetrachtung auf dieses Spiel mal von euch beiden. Eher Punkt, also wie seht ihr dieses Spiel in der Rückbetrachtung dann auf die Saison, dieses 0:0 gegen Zwickau? Eben aufgrund dessen, dass man da gegen den Ersten gespielt hat und in der Phase nicht gewinnen konnte, dieses Spiel. War das egal oder?
Ja,
Ja, egal war es jetzt nicht, sage ich.
nee.
Ja, also das war schon für den Moment, so wie wir uns in der Situation auch gerade gefühlt haben und präsentiert haben, war das klare Ziel, wir gehen an dem Wochenende an denen vorbei. Aber im Nachhinein betrachtet, sage ich, war das 0-0. Das hat, glaube ich, auch nicht viel mehr hergegeben. Ja, also jeder hat darauf strengstens geachtet, kein Gegentor zu bekommen. War es einfach so, dass selbst dieser Punkt eben diese 2 Punkte weiter Abstand bedeutet hat. Und das war eben letztlich dann immer noch in Schlagdistanz, sobald Zwickau mal federn lassen würde, dass wir dann eben die Möglichkeit haben, nachzuziehen. Als wenn du das Spiel gleich verlierst und hast dann 5 Punkte, dann wäre, glaube ich, diese Euphorie dann schon wieder auch ein Stück weit vielleicht abgebrochen.
Genau, da gab es ein 5-0 in Nordhausen. Kann ich mich auch noch sehr lebhaft daran erinnern. Das war auch ein sehr, sehr. Ich glaube, Nico Hamann hat da zwei Tore gemacht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dann gab es ein 1-0 gegen BHK, 3-0 gegen Auerbach, ein 1-0 in Neustrelitz. Sondern war nach 25 Spielen, also 5 Spieltage vor Schluss, war man dann, jetzt weiß ich nicht, inwieweit das mit Plauen eine Rolle gespielt hat, wenn man jetzt auf die Tabelle, wenn man jetzt heute auf die Tabelle von damals guckt, war man dann Tabellenerster mit 50 Punkten, war punktgleich mit Zwickau, hatte aber in der Tordifferenz 5 Tore mehr und war dadurch Tabellenführer. Ja, dann gab es ein 2-0 in Bautzen, dann 4-0 in Jena. Ja, dann in Jena haben wir dann nochmal einen anderen Aufstieg auch nochmal klar gemacht. Und dann gab es am 28. Spieltag, glaube ich, so eine Art Vorentscheidung. Also man hat selber gegen den BFC 1-1 gespielt. Aber Zwickau hat an dem Spieltag verloren mit 2-3 und dann war man eben punktetechnisch auf jeden Fall erstmal vor Zwickau und dann gab es am 29. Spieltag das Spiel bei Hertha 2, wo man dann den Staffelsieg fix gemacht hat. Ja, zu dem Spiel würde ich ganz gerne auch noch mal ein bisschen genauer drauf gucken. Wie wichtig war es für euch als Trainer in dem Moment, dass man vielleicht schon einen Spieltag vorher den Staffelsieg klar gemacht hat? Und ja, was hat euch das auch generell, also wie wichtig war das generell für euch, auch mit Blick auf euren Saisonanfang, wo ihr angefangen habt und dann mit Blick auf die Ziele, die ihr auch hattet? Da war ja das erste Etappenziel schon mal erreicht. Ist da auch ein bisschen Druck abgefallen, so in der Art? Oder war das auch da, hat das eher eine untergeordnete Rolle gespielt, weil man eben wusste, es kommen ja definitiv noch diese Relegationsspiele?
Druck ist schon abgefallen, das ein bisschen so, aber so, dass du das eben erreicht hast. Also, du warst dann besser als das Jahr davor. Du hast eben so dieses erste Ziel erreicht und ich glaube auch, das war ein richtig gutes Spiel, was wir da abgeliefert haben. Trotz dem Druck, den wir dann hatten, haben wir das, ich glaube, das war ein richtig gutes Spiel. So, und dann, ich habe mich auch bis dahin, wir haben dann natürlich, musst du irgendwie irgendwas vorbereiten, aber ich habe mir kein Spiel von Offenbach bis dahin angeguckt. Ich habe mich überhaupt nicht damit befasst. Wir haben Kevin Walicek losgeschickt, der damals noch im Nachwuchs war, ein paar Spiele zu sehen und zu sammeln und so ein paar Sachen schon zusammenzuschneiden für einen Fall der Fälle. Aber dann war für uns eben diese Woche mehr war Gold wert, uns dann richtig darauf vorzubereiten, die Mannschaft darauf einzustellen, was sie da erwarten wird. Und darum haben wir eben doch das letzte Spiel dann halt verloren. Ärgerlicherweise wollten wir nicht, aber hast es dann halt gegen Viktoria verloren. Aber das war dann halt schon im Hinblick auf das, was dann kommt, ja, musste man ja dann, brauchte man nicht mehr.
Also war das
Und das.
schon, also war, Entschuldigung, hier habe ich jetzt irgendwie unterbrochen.
Ja, es gibt, glaube ich, nicht wenige. Ich habe mir darüber auch einige Gedanken gemacht, die auch gesagt haben, es war am Ende gar nicht so verkehrt, dass wir bis zum Ende wirklich abliefern mussten. Wir mussten permanent diesem Druck widerstehen. Wir mussten Gas geben. Wir mussten einfach dranbleiben. Wobei das ja bei Offenbach nicht dabei war. Die waren, glaube ich, 4 oder 5 Wochen vorher schon Staffelsieger. Und
29 Spieltag, ja.
da wusstest du eben auch nicht, dass sie dann immer so hochfahren können oder den Druck halt so hochlassen können. Und wir waren halt Woche für Woche in diesem Modus, dass wir tatsächlich immer abliefern mussten. Und ich denke, dass das vielleicht auch in gewissen Punkt mit darstellen kann, warum wir dann schon auch nervlich stabil waren. Weil das sind wir einfach gewesen dann final in diesen beiden Spielen.
Genau, so Jens hat es ja gerade angesprochen, dann gab es das Heimspiel gegen Viktoria Berlin, was man dann 1-2 verloren hat, was dann aber für den Ausgang in der Staffel keine Rolle mehr gespielt hat. So, und dann kommen wir jetzt zu Offenbach. Also ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, aus meiner Sicht als Fan, als jemand, der dann da in Anführungsstrichen nur da im Stadion steht und sitzt und da zuguckt. Für mich waren diese 4 Tage zwischen Hinspiel und Rückspiel, das war emotionaler Ausnahmezustand.
Ja, es war die
Also
Hölle, es war eine scheiß Woche.
das ging überhaupt nicht. Und dann möchte ich nicht wissen, wie das dann für Trainerteam und für Spieler ist, wenn man da als Fan schon so krass mitfiebert. Also ich hätte eigentlich 2 Wochen Urlaub gebraucht, um das emotional irgendwie auch zu verkraften. Jens, du hast es ja gerade schon angesprochen, man hatte dadurch 1 Woche mehr Zeit, sich auf Offenbach vorzubereiten. Auf was genau habt ihr da im Vorfeld bei Offenbach geguckt? Also was war euch da wichtig im Blick auf unser Spiel? Habt ihr gesagt, okay, wir richten uns schon auch ein bisschen danach, stellen uns darauf ein? Oder habt ihr gesagt, wir drücken vorrangig unsere Spielidee durch?
Also die Spielidee war ja klar, so wie wir spielen. Es ging halt nochmal drauf, die Mannschaft darauf vorzubereiten, auf eine andere Mannschaft, auf ein bisschen einen anderen Fußball, auf ein paar Jungs, die sie nicht kennen, mit denen sie sich wenig auseinandergesetzt haben. Und da haben wir schon noch so ein paar Sachen gesammelt, die uns dann halt aufgefallen sind, wo die Mannschaft dann halt wirklich das auch perfekt dann halt umgesetzt hat. Sie haben halt immer schon auch viel diskutiert. Es war immer Rudelbildung. Es war immer irgendwie Hektik und Stress und fallen lassen und provozieren. Und ich glaube, das war halt so ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir uns dafür relativ viel Zeit genommen haben, auch diese Szenen dann nochmal so explizit rauszuarbeiten. Ich glaube, ich habe jetzt noch mal geguckt in meinen Ordner und da auch nochmal die Szenen gefunden, wo es dann halt nur darum ging, wie die halt zu spielen. Das ist halt schon ein bisschen schmutzig und ein bisschen manchmal eben auch arrogant. Und da waren die Mannschaften dann halt auch scharf. Und das hat man, glaube ich, auch in den Spielen gesehen, dass sie sich dann haben eben da überhaupt nichts gefallen lassen, sondern ich glaube, die haben einen richtigen Schreck gekriegt nach dem Spiel in Magdeburg dann halt, was da so abgehen kann.
Dann gab es ja auch, Alex, Entschuldigung, hatte ich dich jetzt.
Nee, mach mal erstmal noch. Ich habe dann noch eine Frage zu dem ganzen Offenbach-Thema, aber mach mal ruhig
Es gab
erstmal. Machen wir
dann
erstmal weiter.
auch
Alles gut.
nochmal einen erzwungenen Wechsel. Jan Glinka hat sich verletzt. Was war das auch? Also hat das auch nochmal eine Rolle gespielt? Hat sich das Spiel dadurch vielleicht nochmal selber auch ein bisschen verändert? Oder war das nicht so wichtig, weil man gesagt hat, okay, Tüschi kennt halt auch die ganzen Abläufe, er ist in der Trainingsarbeit immer mit dabei. Das wird jetzt keinen großen Unterschied machen.
Nee, also da haben wir gar nicht gewackelt. Also weil wir wussten, für den ist das halt genauso wichtig, gerade als Magdeburger und als der vorher so lange im Tor war, wenn er dann halt diese Spiele steht, da waren wir uns relativ sicher, dass der da, A, ist er so von der Natur her ja keiner gewesen, der irgendwie permanent aufgeregt ist, sondern der war schon relativ ruhig und dass er das halt auf jeden Fall auf der Reihe kriegt. Also da hatte ich überhaupt keinen Zweifel, dass da Tichy, sag ich mal, da seine Leistung bringt.
Alex.
Ja, na dann fläche ich das jetzt hier gerade mal ein. Jens, wie führt man so eine Mannschaft in der Zeit? Ich frage das, weil es ja wenige Jahre zuvor die Situation gab, dass der FCM als Regionalliga-Aufsteiger fast durchmarschiert wäre in die zweite Liga und es da ja dann, wenn ich mich da recht erinnere, Thomas, korrigiere mich und Kerstin gern auch, da irgendwelche Kurztrainingslagernummern gab, Abschottung und so weiter und man hinterher so sagte, das war eigentlich gar nicht so gut. Ich stelle mir das ganz schwierig vor, weil es eine ganz sensible Phase ist. Du musst sozusagen die Mannschaft irgendwie fokussiert bekommen. So, aber es ist natürlich auch viel los in der Stadt und so. Also wie habt ihr das angefasst, die Mannschaft da sozusagen durchzuführen, einfach mit einer ruhigen Hand, so wirkt es jedenfalls von außen, und die dann halt auch wirklich voll fokussiert in diese beiden Offenbach-Spiele zu schicken. Wie macht man sowas als Coach?
Also mir hat da eine Erfahrung als Spieler geholfen. Und zwar halt, ich habe schon mal so eine Relegation durchgehabt mit Union. Und
Okay.
wir haben die halt verloren gegen Osnabrück, auch im Elfmeterschießen dann irgendwie, was weiß ich, 12, 13 oder was es dann am Ende irgendwie ausging. Und ja, und dann wir sind halt, Osnabrück war auch eine gute Mannschaft und wir haben halt wir sind halt viel zu verhalten in unser Heimspiel gegangen. Ja? So mit so ein bisschen Respekt und haben gar nicht das auf den Platz gebracht, was wir eben vorher auf den Platz gebracht haben. Ja? Wir sind, glaube ich, mit 17 Punkten Vorsprung Meister geworden und dann waren wir gerade in dem Heimspiel zu Hause mal bei weitem nicht das abgerufen. Und daraus habe ich halt so versucht, so ein bisschen die Jungs dann halt so, okay, klarer Fokus, aber auch eine gewisse Lockerheit und sich eben auch darauf freuen. Und vor allen Dingen gerade auch in dem ersten Spiel dann gerade zu Hause da direkt auch ein Zeichen zu setzen und da von Anfang an nicht irgendwie mit angezogener Handbremse und mal gucken und wie wir haben, sondern nee, schon da mal auch alles auf den Platz bringen. Und das glaube ich, das haben wir ganz gut hingekriegt.
Ja, und ich glaube, ganz unbescheiden dürfen wir auch sagen, dass wir das auf den Rängen ganz gut begleitet haben. Also ich kann mich an wenige Spiele erinnern, die so unfassbar utopisch laut waren, wie dieses Heimspiel gegen Offenbach. Ich weiß noch, ich habe damals in Mittelhessen gewohnt und musste dann nachts noch zurück und nächsten Tag irgendwie im Job irgendwie reden und sagte, Leute, ich kann nicht sprechen, ich geht nicht, hab keine Stimme mehr. Also es war unfassbar fassbar und ich glaube, du hast es vorhin auch gesagt, glaube ich, auch eine Sache, die die Offenbacher nicht kannten. So, ne? Also da wirklich eben auch die Mannschaft und die Tribünen da einfach als eine Einheit. Und ich weiß dann auch noch sehr genau, wie gesagt, in der 40. Minute wieder Hebisch nach einer Flanke von Beckus und dann am Pass von Beckus von allen Leuten, da das Ding da so reindrückt. Also da ist alles weggeflogen. Das war schon, ja, das war schon ein Gesamtkunstwerk auf jeden Fall. War schon ganz geil, begründete aber dann trotzdem die, ja, emotional, zumindest aus Fanperspektive, sehr, sehr anstrengend, also anstrengende Zeit, bis dann eben das Rückspiel ran war. Ja. Also das war schon sehr,
Ja,
sehr, sehr besonders.
also die Stimmung bei dem Heimspiel, die Atmosphäre. Also ich glaube, laut war es dann halt auch nochmal so 50 Jahre FCM da zu dem Spiel gegen Mainz. Also das fand ich auch nochmal so richtig, wo es dann halt auch richtig gewackelt hat. Aber so die Atmosphäre war ja eben, ihr habt das alle schon gesagt, und so auch diese Angst, die war irgendwie auch im Stadion mit dabei. Und das hat halt so eine besondere Atmosphäre, so ein besonderes Prickeln. Und das haben mir ja auch so viele andere Leute bestätigt, die eigentlich mit uns nicht viel zu tun hatten, aber die da halt gesagt haben, irgendwas war hier in dem Stadion, was nicht zu erklären war und so. Und das, ich glaube, da hat die Mannschaft ihren Teil dazu beigetragen, aber eben auch so diese ganze Geschichte des Vereins und auch die Geschichte der Saison. Und das hat es dann draus gemacht, dass halt, dass du eine Mannschaft dann komplett irgendwo dominierst und auch irgendwo in den Punkten, wo sie dachten, dass sie viel besser sind als wir, gerade so in puncto Mentalität und so, haben wir sie, glaube ich, da in dem Hinspiel aber richtig, richtig gehend beschäftigt.
Definitiv.
Also, ja, weil,
Du
nee,
machst.
weil du das am Anfang auch gesagt hast, zu Recht, mit dem Meister müssen aufsteigen, aber genau, so blöd das halt ist, auch für alle Beteiligten, aber ich glaube, diese Emotionalität, die diese Spiele hervorgebracht haben, die wirst du so nicht mehr haben. Weil einfach diese Zuspitzung auf diese zwei Spiele, ich glaube, das hat halt auch was gemacht. Und diese Atmosphäre, wie sie damals im Stadion war, ich glaube, da nochmal reinzukommen, das wird nicht einfach. Und wann war euch auf der Bank klar, wir werden dieses Spiel ja nicht verlieren? War das gleich? Weil, also auf den Rängen hatte man von Anfang an, Jens, du hast es ja angesprochen, weil du gesagt hast, aus der Union-Geschichte hast du die und die Lehren gezogen. Die Mannschaft war ja sofort drin. Also das ging los und man hatte sofort auch im Stadion das Gefühl, okay, das wird was heute. Wie war das für euch als Trainer auf der Bank? Wann habt ihr so gemerkt, ja?
Ups.
Mit. Hallo?
Jetzt ist der Thomas weg.
Ja. Also es war
Aber ich.
einfach so, wenn ich da, ich glaube ja, den Rest der Frage mehr herleiten zu können. Es war einfach so, dass natürlich schon eine große Anspannung vor dem Spiel vorgeherrscht hat bei jedem, aber da hilft es einem dann immer, sich halt auf seine Arbeitsabläufe, so ging es mir jedenfalls, sich zu konzentrieren. Und die Dinge, die man immer gemacht hat, in denen man sicher ist, dass man die auch an diesem wichtigen Spieltag dann eben einfach so absolviert hat. Und einfach auch den Jungs das Gefühl zu geben, eine Ruhe auszustrahlen, dass sie gut vorbereitet sind. Und ich glaube mal so, selbst wenn es innerlich anders ausgesehen hat, haben wir das schon auch so rübergebracht und den Jungs das eben auch so vermittelt. Ja, wenn gleich natürlich innerlich wahrscheinlich etwas anders aussah.
Also war ich von vornherein klar eigentlich, das Ding, das ziehen wir heute.
Ne, das habe ich damit nicht gesagt, aber wir hatten schon eine Überzeugung. Ich hatte nicht nach der 40. Minute das Gefühl, dass wir das Spiel gewinnen werden, weil dafür hatte ich schon auch Offenbach eine Qualität, die immer wieder auch zum Tragen bringen können. Aber ich war mir halt sicher, dass wir das, was wir machen, machen wir mit 100%. Und deswegen war die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Spiel dann mit diesem 1 zu 0 gewinnen werden. Die Überzeugung war schon da bei mir. Das muss ich sagen.
Also wir waren froh, dass wir es gewonnen hatten, aber am Ende waren wir fast sogar ein bisschen traurig, dass es halt nur 1-0 war, weil wir hatten ja hinten
Ja,
raus
ja.
noch diese zwei Riesenchancen da, immer mit dem Pfosten vorher, wo Hebe den Ball nicht sauber rüberspielt. Das ist ein klares Tor normalerweise. Aber gut, auf der anderen Seite hat es vielleicht geholfen, den Fokus eben auch hochzuhalten, weil alle wussten, mit dem 1-0 bist du noch lange nicht durch.
Genau, also genau, das ist jetzt so, 4 Tage später gab es ja dann das Rückspiel. Damals gab es ja auch noch die Auswärtstorregelung. Wie hat man die Mannschaft dann auf das Rückspiel vorbereitet? Spielt das Hinspielergebnis dann dabei auch eine Rolle oder bleibt das erstmal in der Vorbereitung auf dieses Spiel spielt das da keine Rolle, weil der Hintergrund der Frage ist, ich hatte den Eindruck, im Rückspiel in Offenbach war mein Eindruck, dass unsere Mannschaft auch ein Tor, ein Gegentor immer in der Lage ist, wegzustecken. Und genau den Eindruck hatte ich bei Offenbach nicht. Bei denen hatte ich den Eindruck, mit dem 1:1 ist ja bei denen alles zusammengefallen. Wie bereitet man das vor? Also spielt dann dieses Thema Auswärtstorregelung, spielt das in der Vorbereitung auf so ein Rückspiel dann eigentlich eine Rolle oder ist das dann auch eigentlich außen vor?
Die Auswärtstorregel nicht, aber das Spiel spielt eine große Rolle, das Hinspiel. Das war natürlich die Grundlage. Also wir haben jetzt nicht nochmal extra eine Auswertung gemacht, sondern die Auswertung war gleichzeitig die Vorbereitung. Was gut war, dass wir, ich glaube, dass wir sind 2 Tage eher gefahren. Also wir hatten dann halt auch nochmal in Frankfurt einen relativ ruhigen Tag, also praktisch 2 Tage vorm Spiel und dann nicht diesen ganz großen Reisestress und so. Das war halt auch der Verein damals auch alles ermöglicht. Das war nicht bloß 1 Tag vorher, sondern eben wirklich 2 Tage. Und das war dann halt auch wichtig. Da war die Mannschaft eng zusammen. Die Leute, die wussten, wer spielt, das gab jetzt keine großen, schwierigen Entscheidungen, die zu treffen waren. Es war alles soweit klar. Aber ebenso, du hattest dann halt auch nochmal in Ruhe das Hinspiel. Was du dir, wo du ein paar Szenen nochmal rausnehmen konntest, wo du nochmal ein bisschen drauf achten musstest und dann natürlich auf die geänderte Atmosphäre, denn es war halt dann nicht ein Heimspiel in Magdeburg, sondern es war ein Auswärtsspiel in Offenbach, wo dann halt sich die Dinge halt auch, das haben sie ja groß angekündigt, eben auch umkehren können und war schon eine ordentliche Stimmung, das muss man ja schon sagen, ja, gerade wo sie dann halt auch einzeln in Führung gegangen sind, dann war halt der Biberer Berg halt auch ordentlich Alarm, das muss man schon sagen.
Genau, also da war ja dann, das Spiel ging ja dann, also so in Offenbach, dann das Spiel ging ja dann los. Ich weiß nicht, war die Auswechslung von, da musste, oh, wer musste denn
Christopher
da,
Hanke.
von Christopher Hanke,
Christopher Hanke,
also wie
genau.
Bankert wurde, es kam dann, ich weiß gar nicht, war
Genau.
das vor dem 1-0 oder war es nach dem 1-0? Ich glaube, das war davor. Und dann fiel
Ich glaube, es
ja,
war vor.
dann das 1-0 durch Mangafitsch. Man hatte auch den Eindruck, also ich fand auch, Offenbach war besser drin im Spiel, im Rückspiel als im Hinspiel. Und die gingen dann in meinen Augen auch nicht unverdient in Führung, auch wenn wir dann, ich glaube, in der 4. Minute oder so durch einen Freistoß von Nico Hamann, der da die Latte getroffen hat,
Ja.
aus 40 Metern die erste gute Chance hatten. Aber ich fand, Offenbach war dann auch sehr griffig in dem Spiel und ging dann eigentlich auch so ein bisschen folgerichtig in Führung. Hat diese Umstellung oder Umstellung, hat diese Auswechslung dabei irgendwie eine Rolle gespielt? Gab es da irgendwie dann veränderte Abläufe, die dadurch vielleicht in der Abwehrarbeit dann bei dem Tor eine Rolle gespielt haben? Oder war das einfach dann, ja, Tor ist halt gefallen, weil es gefallen ist?
Das Tor ist, glaube ich, über den ihre rechte Seite, unsere linke Seite, und die war eigentlich, Christopher Hanke hat ja rechts gespielt. Also das war ja die Seite, ich glaube, von Fuchser und Felix Schiller und Nico Hamann, die dort eher
Das
zuständig
ist korrekt,
waren.
das stimmt.
Ja, genau, der Ball kam irgendwie von der Mitte, der Dings, der Pintel, der hatte den, glaube ich, rausgespielt und Mangafitsch ist dann in den 16er gegangen, genau. Ja, naja, und dann, also ich finde schon, da mussten wir alle mal schlucken. Also zumindest was uns Fans angeht. Ich glaube, da haben wir alle erstmal geschluckt und so, oh, Scheiße, 1-0, Relegation.
Zumal die dann auch, glaube ich, relativ schnell noch eine Chance hatten, es 2-0 zu machen, wenn ich das nicht ganz falsch habe. Also da gab es irgendwie so ein Momentum-Ding, wo Offenbach da schon am Drücker war, da hast du recht, Thomas. Ja.
Ja, das ist ja auch klar. Ich meine, das war ja auch keine schlechte Mannschaft. Die haben sich auch viel vorgenommen. Ich meine, ich habe mir jetzt im Vorfeld von dem Podcast nochmal so ein paar Interviews nach dem Spiel in Magdeburg, wo die dann natürlich ab jetzt nur Rico Schmidt oder Jasula, Pinto, alle haben dann natürlich dann gesagt, mal wart mal ab, wenn ihr zu uns kommt. Und ich meine, wir hatten schon auch Respekt. Also es ist nicht so, dass wir hatten keine Angst, aber wir hatten schon auch Respekt und wussten, dass es da eben auch mal so passieren kann. Aber wir hatten auf der anderen Seite eben auch immer Vertrauen in unsere Fähigkeiten. Und ich glaube, wir hatten davor sogar 2 Möglichkeiten. Ich glaube, Fuchser hatte auch noch mal so einen Schuss, glaube ich, so, wo der Endrest zu weit vorm Tor war, der dann knapp vorbeigegangen ist und so.
Stimmt.
Und dann Nico Hamann sein Lattenschuss. Also wir waren schon eigentlich die ersten Minuten ganz gut drin. Aber dann, klar, dann hat Offenbach das Spiel dominiert, geht in Führung, hatte dann noch so eine Halbchance für vielleicht das Zweite. Und dann haben wir aber zurückgeschlagen. Und dann, ich glaube, dann ist es in die richtige Richtung gelaufen
Genau,
dann
dann kam
für
ja
uns.
dann, ich glaube, 4 Minuten später war es dann, als dann Felix Schiller das 1:1 machte. Und für mich, also ich bleibe da für mich dabei, ich glaube, da Offenbach war auf dieses Gegentor einfach nicht vorbereitet. Bei uns hatte ich schon den Eindruck, hat ein bisschen gedauert, bis die Mannschaft sich gefangen hat, aber ich finde schon, bei uns war klar, es kann auch immer passieren, dass wir hier ein Gegentor bekommen, das wird uns aber nicht aus der Bahn werfen, und bei Offenbach hatte ich den Eindruck, das 1:1 hat denen komplett den Zahn gezogen. Weil die waren ja dann wirklich, finde ich, schon ein bisschen von der Rolle auch in das Spiel. Das 2:1 fiel dann auch, weiß nicht, 5 Minuten später, glaube ich, als dann Fuchser das 2:1 machte. Ja, und ich glaube, da war für einige im Stadion und auch, ich glaube, für viele FCM-Fans, ich glaube, da war schon so ein bisschen, ja, okay, das sollte dann am Ende reichen. Wie geht man dann mit so einem 2:1 in der Halbzeit?
Na, ich glaube, wir haben erst mal gesagt, dass wir hier noch nichts erreicht haben. Ja, das war das Wichtigste. Wir hatten die Gewissheit, dass wir eben diese beiden Tore gemacht haben, auch relativ cool da zurückgeschlagen haben und haben natürlich schon auch die Stimmung im Stadion wahrgenommen, dass dann da auch eine etwas ruhigere Atmosphäre auf einmal war, dass wir dieses Stadion verstummen lassen haben. Aber und das ist eben so, es sind halt immer so wichtige Punkte direkt nach der Pause, wie kommt man raus? Und das war uns schon extrem wichtig, darauf hinzuweisen, die Ruhe zu bewahren und nochmal den Fokus auf das Wesentliche zu legen, weil wir eben noch mindestens 45 Minuten vor uns hatten. Und das war, dem meine ich mich zu erinnern, war der Hauptauftrag, den wir uns dann eben auch in der Halbzeitpause gestellt hatten.
Absolut. Also das Spiel war noch lange nicht durch. Aber wir wussten, wenn wir halt gut stehen, wenn wir alle gut investieren, dass sich dann auch nochmal Räume ergeben werden, dass wir halt vielleicht sogar auch ein drittes oder ein viertes nachlegen können. Aber eben lasst sie nicht bloß nicht nochmal schnuppern. Ja. Also das heißt, das waren ja auch alle in die Pflicht genommen, auch die drei Stürmer, dass sie halt gut mit nach hinten arbeiten, und das haben sie gemacht.
Genau, es gab ja dann wirklich, von Offenbach kam dann in der zweiten Halbzeit wirklich nicht mehr so viel. Und dann macht der Nicolas Hebisch nach Vorlage von Fuchser dann das 3:1, was ja Alex auch im Einspieler gespielt hat, und mit dem Kommentar von Aigalay. Und ich glaube, also das war dann, ja, also mir ging es dann so, und ich glaube, Alex und Kerstin können das bestätigen. Also für mich war mit dem 3:1 war das Ding dann durch. Also aufgrund der Auswärtstorregelung, ich habe mir so gedacht, nee, also in 30, 35 Minuten macht Offenbach keine 4 Tore mehr. Nicht an dem Tag, weil, wie du schon gesagt hast, Jens, das war schon sehr, sehr souverän, auch dann in der zweiten Halbzeit. Und das war dann schon Ausnahmezustand. Dann gab es ja dann noch diese Unterbrechung aufgrund der paar Offenbacher, die dann da auf den Rasen gelaufen sind. Wie läuft sowas für euch als Trainer ab, so eine Unterbrechung? Was besprecht ihr da mit den Spielern nochmal? Gibt es da, oder geht man dann auch nochmal auch zum gegnerischen Trainer vielleicht, unterhält sich dann in der Phase vielleicht auch in dem Fall dann mit Rico Schmidt über bestimmte Dinge, oder bleibt man da komplett im Fokus und beschäftigt sich dann nur mit seiner Mannschaft und mit sich selber?
Also ich hatte nur Fokus auf uns und dass wir das Spiel sauber zu Ende bringen. Also das ist, also ich wollte das nicht irgendwie dann irgendwie am grünen Tisch oder so, ja, das Spiel wurde so und so gewertet, sondern wir wollten schon, dass das Spiel auch irgendwie zu Ende ist und wir dann halt am Ende ja, das dann halt auch genießen können. Und das zum Glück ist es ja dann auch so gekommen. Ich meine, das war unfassbar schön, dann halt auch nach dem Spiel dann halt auch mit den Fans dann zusammen zu feiern. Und vor allen Dingen, es war halt dann noch, es ist halt, wenn, weil die waren halt im Block und so, und du konntest da bis rangehen und so, das war, und das, diese, all diese Momente, die wären ja dann nicht da gewesen. Also, ich weiß auch nicht, dann hättest du warten müssen, bis irgendjemand entscheidet, ja, die haben das Spiel gewonnen. Also, das wäre halt alles irgendwie blöd gewesen. Deswegen voller Fokus auf das, was wir noch machen können, versuchen zu beschwichtigen und irgendwie zusehen, dass wir das Spiel zu Ende bringen. Wir wollten es also auf keinen Fall abbrechen.
Wie sieht
Genau,
man
das sehe ich auch so, weil ich glaube, die Offenbacher, die wollten dieses Spiel abbrechen. Und da ist mir auch noch so in Erinnerung geblieben, wie diszipliniert und auch dann unsere Fans gewesen sind. Die haben sich in keinster Art und Weise provozieren lassen, sondern haben dann eben auch für sich, für uns alle das große Ganze gesehen und sind da auf keinerlei Provokation eingegangen, sind in ihrem Block geblieben, keiner ist drüber geklettert, bevor das Spiel zu Ende war. Und das, weil alle eben dieses große Ziel dann vor Augen hatten. Und das fand ich dann auch nochmal, diese Einheit, dass sich da eben keiner hat irgendwie zu irgendwelchen sinnlosen Dingen hinreißen lassen. Und das war schon auch ganz schön cool.
Ja, das glaube ich.
Ja, da
Für
gab es
uns
ja, gab
auch.
es ja dann. Ja, da gab es ja dann einen Block. Ich meine, Thomas, du warst ja im Block,
Ja.
ich war im Stadion, aber woanders. Aber wenn ich mich da recht entsinne, als dieser Platzsturm war oder dieses Ding da von Offenbach, da stimmt ja dann der Block an, wir sind nur zum Feiern hier.
Genau, ja,
So.
genau.
Und das war für mich dann im Stadion auch nochmal so ein Moment, wo ich so dachte, das ist schon geil. Also da musste ich dann schon grinsen. Und ja, genau, was Ronny sagt, ne? Also wir haben uns da nicht beeindrucken lassen. Warum auch? Ja? Also haben wir genau das gemacht, was er dann auch gesungen haben, nämlich gefeiert, und dann konnten die ja ihren Affentanz da aufführen, war uns ja eine Bums. Genau, also das war schon cool.
Ja, dann wurde es, glaube ich, ich weiß nicht, 20, 30 Minuten später, dann wurde es auch nochmal die restliche Zeit dann angepfiffen. Schlusspfiff. Was ging euch da durch den Kopf?
Also ich war
Schwer.
erleichtert. Ja,
Ja.
aber man konnte es gar nicht so richtig fassen. Man wusste gar nicht so richtig, wohin mit seinen Gefühlen. Das war einfach eine unfassbare Freude. Auch die ganzen Jungs. Wir reden jetzt immer nur von den Spielern. Es gab ja auch viele Spieler drumherum. Ich meine, sag ich auch Silvio Banker, der ja trotzdem auch ein erfahrener Spieler ist, der ein wichtiger Spieler war für die Kabine. Der ist dann einfach in dieses Rückspiel so reingeworfen und hat seine Sache richtig gut gemacht. Wie ich schon sagte, Sven Reimann hat da gespielt. Alle drumherum, in Heiko Horner, dessen Gesicht zu schauen, das war halt einfach unfassbar, wie sich das dann auch angefühlt hat. Und die Freude mit allen, die Fans zu sehen, Peter Fechner als Präsident, also es waren dann alle da und es war schon ein großartiges Gefühl, aber ich glaube, so richtig realisiert, Jens, kannst du mich berichtigen, habe ich das dann erst, als wir an der Raststätte unsere Siegerzigarre geraucht haben.
Sehr schön.
Großartig.
Ja, das war das, also klar, das war Erleichterung pur. Also waren ja nur ein Jahr erstmal da, oder ich. Aber ich wusste, dass die Fans eben so lange gewartet haben und dass das für die halt wie so ein Befreiungsschlag war. So. Also ungefähr jetzt endlich und so. Und dass es für die unendlich viel bedeutet hat. So, das können wir ja gar nicht so ein Stück weit einordnen. Wir können es nur erahnen. Aber so direkt fühlen kannst du es nicht. Du kannst halt nur sagen, okay, wir haben es getan. Also wir haben unseren Job getan und haben das möglich gemacht. Und die Jungs haben das hervorragend gemacht. Und eben, wie Ronny das schon gesagt hat, da gehören eben nicht nur, sag ich mal, Spieler 1 bis 11 dazu, sondern auch all die anderen, die eben dann nicht mehr gespielt haben, wie in René Lange oder in Siefges oder in Matthias Steinborn, die trotzdem alle eben auch Gas gegeben haben in der Saison, im Training, wo dann halt sag ich mal, auch der Druck auf die gespielt haben, eben auch immer hochgehalten wurde. Und das ist, muss ich schon sagen, und dann natürlich ringsrum, ob das jetzt die Leute auf der Geschäftsstelle waren oder jetzt die Physios. Das war halt, am Ende des Tages hatten alle so diesen großen Wunsch und der war dann halt erfüllt. Und das hat, glaube ich, alle irgendwo befreit, aber eben auch stolz gemacht. Und das so da jetzt auch jetzt kein ganz unwichtiger Teil zu sein, war dann schon noch schön.
Und dann eine letzte Frage dazu, dann sind wir mit dem Thema sportlich auch durch. Mal abgesehen von der Siegeszigarre, wie war die Rückfahrt?
Die war gar nicht so witzig zu Beginn, weil unser Bus, der durfte nicht ins Stadion. Und wir saßen da, wir hatten nichts zu trinken. Wir haben bestimmt eine Stunde nach dem Spiel auf den Bus gewartet am
Ach du
Stadion
Scheiße.
und wussten, haben uns einfach unterhalten, so als wäre es ein ganz normales Spiel gewesen. Und als dann aber Detlef Blatter mit dem Bus vorgefahren kam, dann ist dann schon auch nochmal die Party im Bus nochmal richtig angegangen und alle waren dehydriert und da haben sie das ein oder andere Elektrolytgetränk plus alkoholische Getränke natürlich konsumiert.
Die Trainer hoffentlich auch beide.
Unbedingt,
Sehr gut, sehr
unbedingt.
gut. Okay. Alles klar. Dann, ja. Genau, dann sind wir mal mit dem Thema sportlicher Blick auf die Saison, würde ich sagen, erstmal durch.
Mit dem sportlichen Blick durch, okay, dann sind wir ja jetzt sozusagen, also biegen wir hier auf die Zielgerade ein und blicken jetzt nochmal ein bisschen zurück und fassen zusammen. Ich roll den Ball mal ganz elegant zu Kerstin, die sozusagen jetzt nochmal so ein paar atmosphärische Themen mitgebracht hat. Wir sitzen ja sozusagen schon im Bus. Weißt du?
Genau, wir sitzen ja schon im Bus und trotzdem, wir haben das gerade so schön ja auch aufbereitet, wie sich diese Saison entwickelt hat und wann das Ganze so Fahrt aufgenommen hat und wann ja auch in der Stadt spürbar wurde, okay, da ist mehr drin. Und das wurde ja auch sozusagen, je länger die Saison dauerte, umso mehr manifestierte sich ja diese historische Chance. Und die Frage, wie viel ist davon beim Team angekommen? Wie viel ist dabei bei euch angekommen? War es schwer, sozusagen da immer noch den Fokus zu halten? Ihr habt das schon ein bisschen auch immer wieder beschrieben, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das in einer Stadt, die ja auch gerade durch dann die Fußballerfolge auch in den nachfolgenden Saisons so viel Selbstbewusstsein gezogen hat, das muss doch auch ab irgendeinem Punkt ein wahnsinniger Druck gewesen sein, spätestens im Frühjahr 2015.
Also
Ah,
ich habe das
Druck.
persönlich nicht als Druck empfunden, sondern es war einfach eine positive Grundstimmung. Das muss man sagen, wenn man in der Stadt gelebt hat, dann war das einfach so. Jeder wusste, was Magdeburg für eine Vergangenheit hatte und dass jetzt die Möglichkeit besteht, auch wieder was Großes zu erreichen. Und den Druck hat man grundsätzlich vor jedem Spiel, weil Jens hatte das, glaube ich, für uns auch schon gesagt, wir hatten viele Spiele auch in der Rückrunde dabei, die dann schon sehr eng waren, wo es teilweise auch spitze auf Knopf waren, die wir dann letztlich für uns entscheiden konnten. Aber das Selbstvertrauen war groß und ich denke schon, dass das sich auch auf die Stadt übertragen hat. Ja, es war wieder, es musste keiner sein FCM-Tattoo auf der Wade mit einer langen Hose im Sommer verdecken, sondern die Leute haben wieder gezeigt, dass sie für den Verein ihr Herz blüht oder ihr Herz brennt. Und das war schon eigentlich auch ein gutes Gefühl und hat motiviert.
Ja, also Druck hat man natürlich immer, egal wo man ist. Und aber ich meine, ich war jetzt auch nicht so viel in der Stadt unterwegs. Also wenn meine Frau dann am Wochenende gekommen ist, dann ist man mal irgendwie mal an einem Tag mal abends irgendwo doch mal irgendwo essen gegangen. Da hat man so ein bisschen mitgespürt, aber ich glaube, die Jungs haben das viel, viel intensiver erlebt, weil die haben ja gelebt, auch die waren ja, ich glaube, immer im M2. Waren die Stammgäste und da haben die natürlich alles mitgekriegt. Da sind auch viele Fans unterwegs gewesen. Also ich glaube, die waren da noch viel, viel näher am Puls in der Stadt als jetzt ich, der jetzt irgendwo da in seiner Dienstwohnung gesessen hat und gegrübelt hat und sich was ausgedacht hat, was können wir morgen trainieren, was können wir da machen und was können wir hier machen. Und die Jungs haben aber die Atmosphäre in der Stadt schon viel, viel mehr mitgekriegt, als ich das vielleicht mitgekriegt habe.
Genau, wir haben das ja auch in vergangenen Podcast-Folgen auch immer mal wieder so besprochen, dass natürlich vor 10 Jahren das auch nochmal eine ganz anderes Beisammensein war, beziehungsweise es auch durchaus Gelegenheiten gab, auch in der Freizeit mal auf den einen oder anderen Spieler zu treffen. Bedeutet ja aber dann auch, dass natürlich die Mannschaft durchaus auch sehr viel direkter dann mitbekommt, was erwartet wird. Aber ihr habt also nie das Gefühl gehabt, dass jetzt irgendwie da das einfach zu groß wurde, dieser Druck, sondern dass es tatsächlich eher nochmal ein extra Ansporn war und dass das Momentum bei euch war, jetzt reißen wir's. Jetzt klappt's.
Ja, absolut. Also ich würde mal jetzt in Jürgen Klopp-Manier sprechen. Das war halt the normal team. So. Das waren halt ganz normale Jungs, die Bock hatten, da auch Fußball zu spielen und die halt auch ja, eben lange genug da waren, um auch eine Beziehung zu dem Verein und zu den Menschen aufzubauen und eben auch nah genug dran waren. Also die waren halt nicht zu weit weg, weil sie irgendwo ja, finanziell in einer anderen Liga gespielt haben, wie das vielleicht heutzutage der Fall ist, aber sie waren halt mittendrin und ich glaube, das macht die Mannschaft, wird die auf Dauer so besonders machen, weil ich glaube, das werden wir nicht nochmal so erleben.
Absolut.
Ja,
Ja, das unterschreibe ich dir genauso.
genau,
Ja.
da bin ich absolut bei dir. Kurzer Sprung, wir befinden uns jetzt wieder im Bus auf der Rückfahrt von Offenbach nach Magdeburg. Ich weiß, dass es natürlich auch ganz viele Fans gab, die sich's nicht haben nehmen lassen, euch zu empfangen. Hattet ihr damit in irgendeiner Form in diesem Ausmaß gerechnet? Oder dachtet ihr, nein, das wird dann alles am 1. Juni stattfinden, weil ja da dann das große Offizielle auch im Rathaus stattgefunden hat? Also wie waren sozusagen diese ja, 24 Stunden nach Rückkehr?
Also Ronny, ich weiß es jetzt nicht mehr, aber sind wir nicht eigentlich gleich direkt in die Stadt gefahren oder sind wir erst mal noch ins Stadion gefahren? Ich weiß das jetzt gar nicht mehr.
Also tatsächlich waren wir in der Stadt, wir waren auch erst relativ spät da. Ich glaube, das war erst gegen 2 Uhr oder 2:30 Uhr. Da meine ich, sind wir erst ins Stadion gefahren und da waren schon auch Fans da. Ich glaube, das wurde so durch den Buschfunk so kommuniziert und da haben uns schon auch Fans mit Bengalos empfangen. Wenn ich das jetzt nicht durcheinander hau, aber wir sind dann direkt nochmal in die Stadt, weil wir einfach nochmal zusammensitzen wollten, nochmal gemeinsam was trinken wollten, waren alle auch so aufgekratzt, sodass jetzt keiner direkt irgendwie an Schlafen gedacht hat. Aber das war alles relativ spät. Also tatsächlich war ich auch persönlich auch relativ erschöpft gewesen in der Nacht. Aber das war alles so gegen 2 Uhr, 2:30 Uhr, meine ich.
Also es war dann,
Ja,
Entschuldigung.
also erstmal, ich musste natürlich meine Frau, die wollte nicht mit dem offiziellen Bus fahren, die ist privat nach Offenbach und war mitten im Fanblock und mein Bruder auch. Also die haben
Okay.
natürlich alles total da irgendwie mitgekriegt, wurden ja auch ewig nicht rausgelassen und also ich wollte eigentlich noch mit meiner Frau, die sollte eigentlich auch mit, aber die war hundemüde, die hat dann direkt in die Wohnung gefahren, hat geschlafen und mit der bin ich dann erst am nächsten Tag frühstücken gegangen und da musste ich dann nicht bezahlen. Das war auch mal ganz angenehm.
Genau, und ich kann mich deshalb so gut daran erinnern, an diesen 1. Juni, weil sich da für mich auf sehr wunderbare Weise Privates und Berufliches gemischt hat. Ich war zu diesem Zeitpunkt Pressesprecherin dieser wunderschönen Stadt und mit involviert in das ganze Thema Empfang, Eintrag ins Goldene Buch, dann der Jubel auf dem Balkon und das war natürlich alles mega aufregend. Und hat man vorher eine Vorstellung davon, wie es sein könnte, oder lässt man das alles auf sich zukommen, oder wart ihr eh komplett übermüdet und habt gedacht, jetzt, wir fahren da jetzt hin und dann gucken wir mal, was passiert?
Also ich glaube, es war schon klar kommuniziert, dass extrem viele Leute auf den Beinen sein werden, die einfach auch der Mannschaft gratulieren wollten. Und die Stimmung war natürlich noch gelöst, wenngleich auch alle müde waren, weil alle einfach auch froh waren, sich wieder zu sehen. An diesem, ich glaube, das war am Mittag um die Mittagszeit, Vormittag, Mittag war das. Und wir haben schon, glaube ich, eine Vorstellung so grob gehabt. Ob es jetzt genauso war, kann ich nicht sagen, was uns erwarten würde, wie viele Menschen da eben auch so erleichtert sind und diesen Erfolg dann einfach auch mit uns feiern wollten. Das waren schon die schönsten Tage dann auch, muss man ehrlicherweise so sagen.
Ja, ich glaube, Mario hat immer davon erzählt, er wollte mal auf dem Balkon stehen, dann müsste er aber irgendwas erreichen. Also das war immer auch von ihm so gegenüber der Mannschaft halt auch immer so ein Ansporn. Ja, wenn er das erleben wollt, dann müsste er das schaffen und dann könnte er das erleben. Und das war einfach ein fantastischer Tag nochmal auch so viel Wertschätzung dann zu bekommen jetzt so für die Mannschaft, für den Erfolg, für das, was wir dann, sag ich mal, auch in der Saison geleistet haben. Das war sehr, sehr, sehr angenehm und sehr, sehr wertschätzend.
Ja, und es ist ja auch wirklich, da ist ja auch sozusagen wieder etwas in Erfüllung gegangen, was sich die Stadt und die Fans ja so viele Jahre auch gewünscht haben. Und ich weiß nicht, ob ihr dann auch im Nachgang, in den Monaten danach, das gemerkt habt, aber ich fand schon, dass dieser Aufstieg, dieser Rückkehr in den im Profifußball, dass das auch was mit der ganzen Region gemacht hat. Also, und dass man durchaus jetzt nochmal mit einem anderen Stolz auch von Magdeburg gesprochen hat. Und das kann man gar nicht irgendwie hoch genug einschätzen, was dann ja so ein sportlicher Erfolg auf einmal auch macht. Und ich glaube, das wird auf ewig auch mit eurem Namen verbunden sein. Und aber auch, wie ihr schon gesagt habt, eben mit dieser sehr einzigartigen Mannschaft, die es, glaube ich, auch in dieser Zusammensetzung und von diesen ganzen tollen Charakteren seitdem nicht mehr gegeben hat. Also, genau. Wie ordnet sich dieser Aufstieg, dieser Erfolg in eure beider Trainerkarrieren ein? Also welchen Stellenwert hat das?
Also dieser Erfolg, das ist, ihr habt es ja schon gesagt, aufgrund dieser Relegationsspiele, aufgrund der ganzen Vorgeschichte, den ganzen Unkenrufen, die es dann halt gab, ist das halt so aus Trainersicht halt für mich jetzt ein ganz besonderes gewesen. Also man kann das noch am ehesten so mit dem Aufstieg mit Hansa in die zweite Liga, weil das halt auch am letzten Spieltag und auch spitz auf Knopf war. Aber eben nicht so in dieser ganzen Dramaturgie, wie das halt in Magdeburg mit den Relegationsspielen gegen Offenbach war. Und deswegen wird das auf jeden Fall einen ganz besonderen Platz auch immer in meinem Leben einnehmen.
Das ist bei mir nicht anders. Also ich habe ja durchaus noch immer mal losen Kontakt mit Spielern aus der damaligen Mannschaft. Und so wie wir das hier jetzt auch dargestellt haben, so empfinden das eben auch die meisten der Jungs auch als einzigartig. Sowas wird man so nicht mehr zu spüren bekommen. Und dieses Gefühl, das ist ja das, wonach jeder Leistungssportler irgendwo immer lechzt, um das eben immer zu haben, dieses Gefühl des Erfolges und so. Und was mir eben aber auch noch die Gewissheit gegeben hat, dass man, wenn man an seine Ziele glaubt und wenn man eben auch hart genug dafür arbeitet und eben auch viele Dinge bereit ist zu opfern, die man halt in dem Moment nicht haben kann, dann kann man schon auch viele große Dinge erreichen. Aber es war halt eine Symbiose aus allem. Die Mannschaft, der Verein, die Fans, Generation Amateurfußball war es ja bis dahin nur. Alle haben sich das verdient und haben dann den Erfolg dann dementsprechend auch gekostet. Und so war es auch für mich in meiner Trainerkarriere.
Also um da vielleicht nochmal ganz kurz aus meiner Sicht was dazu zu sagen. Also für mich ist dieser Aufstieg mit euch als Trainerteam und mit dieser Mannschaft ist für mich das Fundament dessen, was wir heute hier beim FCM erleben dürfen. Hätte es diesen Aufstieg 2015 nicht gegeben, bin ich mir sehr sicher, glaube ich, würden wir heute nicht über den Zweitligisten 1. FC Magdeburg sprechen. Und von daher gebührt von meiner Seite euch da auch riesen Dank für diese Arbeit, die ihr da geleistet habt und uns da wieder zurückgeführt habt in diese, ja, in dieses Thema Profifußball, in diese dritte Liga damals, weil das einfach das Fundament dessen ist, was wir heute einfach erleben dürfen.
Und man darf, diese dritte Liga war ja für Ostvereine damals so attraktiv. Ich meine, alle haben sich natürlich auch gefreut auf uns. So ab jetzt nur Dynamo oder Erfurt, Chemnitz, die haben ja Cottbus. Alle haben sich gefreut, dass Magdeburg kommt. Die bringen halt Zuschauer mit, die bringen Stimmung mit. Das ist ein schönes Stadion, da macht Spaß, da zu spielen. Und auch wir haben uns dann auch wahnsinnig auf diese erste Saison halt gefreut und hatten ja auch die Ehre, dann die Saison zu eröffnen gegen Erfurt, wo es auch nochmal sehr emotional dann halt war, auch speziell für Fuchser, dass er dann halt das Tor gemacht hat da in der Nachspielzeit. Das war schon ja dann auch ein guter Start. Es ging halt weiter so.
Für
Genau.
viele, Entschuldigung, Alex.
Nee, alles gut. Alles gut, mach.
Nicht wenige sagen ja, dass sozusagen auch mit dieser Aufstiegssaison sowas wie die Ära Hertel und Thielemann bei uns begonnen hat. Und für wirklich unzählige Fans habt ihr ja quasi Legendenstatus. Wie geht ihr damit um? Ist das etwas, was euch amüsiert? Zahlt das auf eure eigene Demut ein? Also, ihr werdet hier schon sehr, sehr hochgehalten nach wie vor. Also, und wie gesagt, die Verdienste, die Thomas gerade auch aufgezählt hat, die kann man, glaube ich, nicht genug würdigen.
Ja, also
Ja.
Ronny lebt ja in der Stadt, da kann er vielleicht erstmal was dazu sagen und dann sage ich was dazu.
Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich in der Stadt lebe und ich das schon auch als Lohn der Arbeit, die wir investiert haben, dann eben über die Jahre auch immer gesehen habe. Also dass ich selbst jetzt nach vielen Jahren, nach den 10 Jahren, trotzdem auch immer noch Leute mich ansprechen, weil es eben auch eine sportbegeisterte Stadt ist und weil eben viele nicht vergessen haben, in diesem schnelllebigen Geschäft dann was wir hier alle gemeinsam für den Verein und für die Fans und für die Stadt geschafft haben. Das ist ein schönes Gefühl, aber es ist jetzt nicht so, dass ich meine gesamte Identität darauf aufbaue. Ja, also es ist, man schaut bei solchen Dingen immer gern zurück, aber grundsätzlich bin ich auch ein Mensch, der gern nach vorn schaut und dann eben auch sich für neue Dinge interessiert, wenngleich es natürlich auch immer schön ist, wenn man mit Leuten über diesen Aufstieg 2015 ins Gespräch kommt. Und da gibt es tatsächlich einige.
Ja, also das ist ganz klar. Wenn man in die Stadt kommt, was ich sehr, sehr selten tue, also ich glaube, ich musste natürlich ein paar Mal zu Spielen kommen, jetzt ab und nur als Hansa oder als Braunschweig Trainer, wo man natürlich immer sehr, sehr nett empfangen worden ist, auch von den Fans. Und wenn man dann mal zu einer Spielbeobachtung war, dann natürlich auch. Und dann wird man halt oft darauf angesprochen. Und da ist es immer ganz gut, wenn man halt eher so lächelnd und freundlich angesprochen wird als andersrum. Aber ja, das Leben dreht sich weiter. Es kommen neue Herausforderungen, neue Aufgaben. Und denen muss man sich stellen. Aber auf der anderen Seite zu wissen, okay, da kann ich halt auch mal anrufen und da werden sie mich nicht irgendwie sagen, nee, du kriegst keine Karte jetzt, wenn ich jetzt mal vielleicht in Magdeburg anrufen würde, ich will mir mein Spiel anschauen, habe jetzt ein bisschen Zeit, dann ist das schon gut.
Alright, Kerstin, hast du noch Sachen in deinem Part, die wir noch nicht angesprochen haben?
Nein, ich bin alle meine Fragen losgeworden, vielen Dank.
Sensationell, dann ja, habe ich jetzt so das Gefühl, wir sind eigentlich an einem ganz guten Punkt, wo wir einen Punkt machen können. Also steigen aus dem Bus wieder aus, sind jetzt sozusagen in der dritten Liga. Es ging dann natürlich noch weiter, vollkommen klar, aber die Idee war ja jetzt erstmal auf die Spielzeit zurückzublicken. Jens und Ronny, habt ihr noch Dinge, wo ihr sagt, das war irgendwie, das müssen wir noch erzählen, das war noch wichtig, das ist uns noch wichtig, das nochmal zu platzieren?
Ja, also natürlich wird es dann immer auf irgendwie auf uns oder auf mich und auf Ronny, aber ich habe es vorher schon gesagt, es sind so viele, die dann halt auch eine wichtige Rolle gespielt haben, ob das jetzt nur einzelne Spieler waren oder ob das jetzt ein Mario Kalnick war, ein Peter Fechner, die Leute aus dem Aufsichtsrat, ein Herr Petermann und so, alle, die ja da natürlich auch lange dafür hingearbeitet haben, die natürlich jetzt nicht dann so ganz an der Front stehen, oder ab die Physios und Dr. Matthias Neumann, der da die hat freigestellt und so. Es waren ja so viele, die halt auch über die Jahre hinweg, wie Ronny schon sagt, Generation Amateurfußball, eben trotzdem auch für den Verein gelebt haben und investiert haben. Und die sind dann halt alle irgendwie mit belohnt worden. Die stehen aber nicht so im Fokus. Und für da ist es halt auch wichtig, dass man dann halt auch sagt, das war jetzt nicht nur ein Projekt Hertha Thielemann, die das irgendwie geschafft haben, sondern wir hätten es alleine nie geschafft, sondern das war immer nur alle zusammen. Dass wir dann vielleicht hier und da ein bisschen mehr dazu beigetragen haben, das ist klar, das ist, wenn du in der Verantwortung stehst und Entscheidungen treffen musst, dann ist das so. Aber ohne all die anderen wäre es eben auch nicht gegangen.
Das ist fast daran ein super Schlusswort, aber ich meine es eben auch, und ich würde mich dann auch ganz herzlich bei euch bedanken wollen, wie ihr da auch so diese ganzen Details auch aus Fansicht dann nochmal so rausgekramt habt, wo dann auch direkt wieder Erinnerungen so mitgekommen sind. Und deswegen waren das für mich jetzt tatsächlich zwei sehr angenehme Stunden, weil eben viele schöne Erinnerungen hervorgekommen sind. Und tatsächlich hatte ich auch den einen oder anderen Moment, wo ich schon auch wieder ein bisschen Gänsehaut hatte. Und ich glaube, das beschreibt das eigentlich, was wir damals alle erleben durften, recht gut. Und ich schließe mich den Worten von Jens an. Das sind nicht nur wir gewesen, sondern das sind ganz viele Leute, die es mit dem FCM gehalten haben, die da sehr großes Glücksgefühl empfunden haben. Und das war einfach mal eine einzigartige Geschichte.
Dann nehmen wir das doch sehr, sehr gern als Schlusswort und danken euch auf jeden Fall wahnsinnig doll für eure Zeit. Wenn ihr mögt, bleibt, wenn wir jetzt gleich mit der offiziellen Verabschiedung fertig sind, gern noch ganz kurz mit drin. Ja, das war für uns heute auf jeden Fall auch eine ganz, ganz besondere Folge. Wir sind total froh, dass wir das machen konnten. Kerstin hatte zum Thema Legendenstatus tatsächlich schon alles gesagt. Das ist auch für uns als Podcaster, die das jetzt hier schon ein, zwei Tage machen, auch jetzt nicht alltäglich, dass wir mit solchen Vereinslegenden sprechen dürfen. Insofern ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön zunächst erst einmal für eure Zeit, für eure Einblicke und für eure Geduld und Bereitschaft, alle unsere Fragen zu beantworten und auf jeden Fall auch, ja, privat immer, aber natürlich auch beruflich alles, 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 alles Gute für die Zukunft. Wir sehen uns alle irgendwann sicherlich mal im Stadion, vielleicht doch irgendwie mal so. Und ich weiß nicht, wenn Thomas nicht noch irgendwas hat, würde ich jetzt einfach an der Stelle ein ganz großes Dankeschön sagen wollen.
Du hast alles gesagt, Alex.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Und vielleicht ist es ja dann nächstes Jahr mal ein Anlass, wenn es dann wirklich die 10 Jahre rum sind, dass man dann vielleicht mal alle ein bisschen zusammentrommelt. Das wäre, glaube ich, ganz cool, wenn man dann mal alle nochmal wiedersehen würde, sowohl ein paar Spieler als auch ein paar Protagonisten aus dieser Zeit. Mal sehen, ob der Verein das schafft.
Genau, das da darf der Verein gerne mit großen Ohren zugehört haben. Das würden wir uns natürlich auch sehr wünschen, wenn da von Vereinsseite an der Stelle noch ein bisschen was kommen würde. Genau, gut, wunderbar. Wir sind dann heute mit der heutigen Folge 337 durch. Bitte seht uns nach. Ich glaube aber, ihr seht uns auch nach, ihr da draußen, dass wir jetzt nicht noch die große Vorschau auf das Köln-Spiel machen. Da ist halt das Motto wie immer: hinfahren, weghauen, wieder zurückfahren. Und dann freuen wir uns nächste Woche über 3 Punkte und besprechen das hier. Für jetzt bleiben wir sozusagen in der Historie und wie gesagt, wenn ihr zwei gleich noch kurz drin bleiben könntet, wäre das klasse. Jetzt sagen wir aber erstmal ganz, ganz offiziell Tschüss, gehabt euch wohl und wir hören uns dann, wenn ihr mögt, da draußen in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
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 Tschüss.